Herr Hesemann ist wirklich also ein hervorragender Autor, ein Bestsellerautor zu kirchlichen und bibelarchäologischen Themen. Wir kennen ihn schon durch seine Fachreferate im Auditorium zur Genüge. Wir wissen, dass er sehr ausführlich und sehr intensiv forscht und auch spricht. Und wir freuen uns, ich möchte mich nicht so lange mich aufhalten jetzt, ja. Und wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind zu uns und uns diese Ehre geben, am nächsten Tag Ihres Preis, der Preisverleihung schon bei uns in Stiepel sein zu können. Danke. Danke Ihnen.
Ich bin in Ungarn dann gefragt worden, ob ich noch etwas länger bleiben kann, weil dort eine Buchmesse auch stattfindet. Ich habe gesagt, nein, ich habe einen dringenden Termin in Deutschland, in Bochum, in Stiepel. Das ist das deutsche Heiligenkreuz, das haben alle verstanden. Und insofern hat man mich dann gehen lassen. Und ich bin heute Morgen um 9 Uhr geflogen, habe 4 Stunden Schlaf nur bekommen, bin etwas müde, aber bin doch immerhin pünktlich hier hingekommen, weil natürlich im Marienmonat Mai die Gottesmutter noch mehr Beachtung finden sollte, als sie ohnehin schon verdient hat. Wir haben auch noch am Freitag den Fatima-Tag, den 99. Jahrestag der Erscheinungen von Fatima. Also das Marianische wird uns die kommenden Tage und Wochen hoffentlich noch mehr begleiten. Und als wir den Vortrag geplant haben für heute, hat man dann gesagt, wir können doch das schöne Motto nehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mater Misericordia, was natürlich mit dem Jahr der Barmherzigkeit auch wunderbar in Verbindung steht. Und der Heilige Vater ist ja vor allen Dingen auch ein großer Marienverehrer. Vor jeder Reise und nach jeder Reise pilgert er nach Santa Maria Maggiore, wo die wunderschöne Marienikone, die der Legende nach der heilige Lukas gemalt hat, Salus Populi Romanus hängt, und dort bringt er dann der Gottesmutter Blumen dar, was wiederum viel verrät über seine tiefe Verankerung in der marianischen Volksfrömmigkeit. Also wir hatten einen marianischen Papst, der von Altötting geprägt war. Wir hatten vorher einen marianischen Papst, der von Częstochowa geprägt war. Ich bin ja Ritter der Gottesmutter von Jasna Góra, von Częstochowa. Und nun haben wir wieder einen marianischen Papst, und ich kann Ihnen ein Kriterium für die Bewertung der Päpste in der Kirchengeschichte sagen. Jeder große Papst in der Geschichte war immer ein marianischer Papst. Die Päpste, die keine marianischen Päpste waren, die kann man vergessen. Aber zum Glück, Pius XII. War ein marianischer Papst, Pius IX. War ein marianischer Papst, der heilige Pius X. War ein marianischer Papst. Insofern ist das Kriterium schon anwendbar. Wir werden aber heute auch die historischen Hintergründe der marianischen Dogmen unter die Lupe nehmen. Wir werden fragen, wer war Maria von Nazareth wirklich? Wie stimmt die historische Maria von Nazareth überein mit der Maria des Glaubens? Weil für viele Gläubige ist Maria irgendwo ja eine Art himmlische Erscheinung, eine Art Göttin, muss man schon beinahe sagen. Aber dass Maria von Nazareth eine ganz normale jüdische Frau war, ganz normal. Ein paar Besonderheiten gibt es schon, über die wir gleich reden werden, aber eine jüdische Frau war, die in einem historischen Umfeld, einem historischen Kontext gelebt und gewirkt hat, gerät dann oft ein wenig in Vergessenheit. Und ich werde heute 7 Thesen zu Maria aufstellen. Das Thesenanschlagen ist ja seit 499 Jahren in Mode gekommen. Auch da gibt es im kommenden Jahr ein Jubiläum, was wir besser ignorieren heute. Aber ich werde 7 Thesen aufstellen, und ich garantiere Ihnen, es sind keine heretischen Thesen. Und die erste lautet, Gott offenbart sich in der Geschichte. Eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es ja auch von vielen modernen Theologen immer in Frage gestellt wird. Gott wird dann in den fernen Raum verbannt. Es entstehen dann fast schon naturalistische Vorstellungen. Aber ich behaupte mal ganz konkret, offenbart sich Gott in der Geschichte auch und gerade durch Propheten. Und der erste Prophet, interessanterweise, der die Menschwerdung Gottes schon vorausgeahnt hat und beschrieben hat, war gar kein Jude, sondern ein Heide, Bileam, der Sohn von Beor. Es war 1400 vor Christi Geburt, als gerade das Volk Israel, diese Volksmenge aus Ägypten ins heilige Land kam. Und der damalige König von Moab, also heute wird man sagen, der König von Jordanien, der sah diese Mengen von Menschen, die da heranströmen, und sagte, da droht nichts Gutes. Und hat dann quasi als Geheimwaffe einen heidnischen Orakelpriester, Bileam, den Sohn von Beor, der irgendwo am Euphrat wohnte, herbeigerufen und hat ihm den Auftrag erteilt, verfluche die mal, weil wenn die verflucht sind, dann kann man die schneller besiegen. Und das hat dann Bileam, der Sohn von Beor, probiert und es ging einfach nicht. Immer wenn er die Juden, die Israeliten verfluchen wollte, kamen Segensworte über seine Lippen. Und irgendwann hat der König von Moab dann gesagt, hör mal, was bist du für eine Geheimwaffe? Ich beauftrage dich, ich bringe dich mit viel Geld und guten Worten hierhin, dass du die verfluchst und dann werden die von dir auch noch gesegnet. Und da meint er, ich kann nicht anders, weil das Volk, was dort kommt, ist ein Volk, das mit Gott im Bunde ist. Das hat eine Aufgabe im göttlichen Plan und nicht heute, noch nicht heute, aber irgendwann wird etwas Großartiges aus dem Volk entstehen. Und das vierte Buch Mose hat seine Worte überliefert, ich sehe ihn aber nicht heute, nicht jetzt, ich erblicke ihn aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel, aus Jakob steigt einer herab. Wir sehen hier die Katakombenmalerei, wo der Bileam von Beor, Sohn von Beor, dargestellt wird, wie er auf den Stern von Bethlehem zeigt. Und wir sehen hier die Darstellung der Menschwerdung Gottes, Maria mit dem Kind auf dem Arm. Die älteste Darstellung der Gottesmutter in den römischen Katakomben im späten 2. Jahrhundert entstanden. Und hier sehen wir schon 1400 Jahre vorher war im göttlichen Plan alles vorherbestimmt, dass eben die Menschwerdung Gottes in diesem auserwählten Volk stattfindet. Und darum war das Volk auserwählt, damit es eben den Boden bereitet für die Menschwerdung Gottes. Dann haben wir natürlich die großen biblischen Propheten, allen voran Jesaja, der im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt lebte und von dem die Worte überliefert sind, aus dem Baumstumpf von Isai. Isai war der Vater von König David. Wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Freude. Und in dem hebräischen Wort für Trieb, Netzer, war schon das Wort Nazareth inkodiert. Jesus von Nazareth. Darum wird der Herr von sich ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, wird ihm den Namen Immanuel geben. Wir werden später noch über diese Stelle reden. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Damit ist klar, es war kein irdischer, normaler König gemeint. Kein jüdischer König würde je einen Titel beanspruchen wie starker Gott. Das waren die römischen Kaiser. Nero hat sich als Gott verehren lassen und die anderen römischen Kaiser. Aber ein jüdischer König war immer ein Statthalter Gottes auf Erden und hätte nie diesen Titel starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens beansprucht. Daran sieht man schon, da ist eben kein irdischer König gemeint und seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Aber es gab noch andere heidnische Propheten, so etwa im 6. Jahrhundert vor Christus den Zarathustra, den Begründer der parthischen, der persischen oder parsischen, genauer gesagt, Religion. Der Zarathustra war ein bemerkenswerter Mann und die Juden haben behauptet, er wäre ein Schüler vom Propheten Daniel, während die Perser behaupten, Daniel wäre ein Schüler von Zarathustra. Tatsache ist, die beiden lebten parallel in derselben Stadt in Ekbatana in Medien und haben einander bestimmt gekannt und wahrscheinlich auch beeinflusst. Auf jeden Fall haben wir in der Religion von Zarathustra auch eine monotheistische Vorstellung von einem höchsten Gott und vielen Engeln drumherum, aber keinen anderen Göttern ursprünglich. Und die Prophezeiung, es würde ein Heilsbringer geboren werden. Und über den hat Zarathustra gesagt, Saosjant, der Heilbringer, Heiland, sagt man auf Deutsch, ist der Welt unter den Menschen, von dem das Urteil ausgeht, von der Wahrheit über die Taten und guten Werke der Menschen. Sein ist die Macht, die ihm anvertraut wurde von Gott, den zum Hirten der Armen beruft. Das könnte so in der Bibel stehen, oder? Würde niemanden wundern, wenn das in irgendeinem prophetischen Buch stehen würde. Dieser Sauerstern würde die Toten erwecken, das Böse besiegen, eine neue Ära einleiten. Und dann sagte er, dieser Sauerstern würde von einer Jungfrau geboren, wenn ein neuer Stern am Himmel erscheint. Ganz wichtige Stelle. Und seinen Schülern hat er geraten, haltet nach dem neuen Stern Ausschau. Die Schüler von Zarathustra, das waren an erster Stelle die Priester der Meder. Der Priesterstamm der Meder, die hatten auf Persisch einen Namen Magawan. Das hat man dann vergreckisiert, also ins Griechische übertragen als Magoi. Und im Matthäus-Evangelium finden wir die Stelle, wie die Magoi aus dem Orient kamen, aus dem Osten kamen, seinen Stern gesehen haben und dann eben aus dem Orient nach Judäa kamen und dort fragten nach dem neugeborenen König der Juden. Die sogenannten heiligen drei Könige. Drei Könige ist eine viel spätere Legende. Davon steht kein Wort. Im Matthäus-Evangelium steht nirgendwo etwas von drei Königen. Da steht nur die Magoi. Das bedeutet, die medischen, die persischen Orakelpriester, die Schüler von Zarathustra, die kamen und haben nach der Prophezeiung von Zarathustra Ausschau gehalten nach dem neugeborenen Kind, weil ihr Prophet gesagt hat, mit ihm beginnt eine neue Ära, er wird der Heilbringer der Menschen. Aber nicht nur bei den Persern, deren Religion sehr mit der jüdischen Religion verwandt war in der zarathustrischen Originalform. Wie gesagt, man glaubte an eine gegenseitige Beeinflussung. Auch bei den heidnischen Römern gab es eine messianische Prophezeiung, die Aufwind bekam in der augusteischen Ära. Der römische Kaiser Augustus hat eine neue Ära ausgerufen und hat sich auf eine alte Prophezeiung in den sibyllinischen Büchern, den Orakelbüchern der Römer berufen, die war bei Vergil. Vergil war eine Art Hofpoet von Augustus, der auch die Aeneas geschrieben hat, die Geschichte von Aeneas, der seinen alten Vater aus dem brennenden Troja gebracht hat und dann quer durch das Mittelmeer segelte, bis er irgendwann in Italien an Land ging und den Grundstock bildete für das Volk, aus dem dann später die Römer hervorgingen. Also auf gut Deutsch diese Verbindung, diese Kontinuität von der Königskrone von Troja bis eben zur Königskrone und der späteren Kaiserkrone in Rom. Und es wurde ja auch behauptet, Cäsar wäre ein Sohn oder wäre ein Abkömmling einer Göttin, nämlich der Göttin Venus. Also die Römer hatten diese Vorstellung von Göttersöhnen und die Vorstellung von einem neuen Zeitalter, was beginnt. Und als Cäsar starb, ermordet wurde in den Iden des Märzes und dann auf dem Scheiterhaufen, auf dem Forum Romanum verbrannt wurde, da stand am Himmel ein Komet. Und dann hat der Augustus, der sein Adoptivsohn war, dem römischen Volk erklärt, schaut da oben, da fährt Cäsar in den Himmel, er ist ein Gott geworden. Und hat da Münzen prägen lassen mit diesem Kometen drauf und Divus Julius, der göttliche Julius, und hat dann sich selber den Titel verliehen, der Sohn des Göttlichen. Divi Filio, der Sohn des göttlichen Julius. Und damit war er der Sohn Gottes, der vorhergesagt wurde. In Vergil steht diese Prophezeiung der Sibyllen, der große Kreislauf der Zeitalter wird von Neuem geboren. Schon kehrt die Jungfrau, kehrt die Herrschaft des Saturn zurück. Saturn war bei den Römern der Gott der Juden, weil die Juden den Schabbat, den Saturday, den Saturntag, den Samstag heilig gehalten haben, haben die Römer geglaubt, der Gott der Juden wäre identisch mit ihrem Saturn. Schon wird ein neuer Nachkomme aus den Höhen des Himmels gesandt, sei du nur dem neugeborenen Knaben günstig, durch den das eiserne Zeitalter endet und in der ganzen Welt ein goldenes Zeitalter entsteht. Es gibt eine wunderschöne mittelalterliche Legende, die von der messianischen Erwartung im augusteischen Zeitalter noch etwas überliefert. Legende von dieser schönen römischen Kirche Santa Maria in Aracoeli. Aracoeli bedeutet der Himmelsaltar. Das Stelli wird man auf Deutsch sagen, ich habe es in Italienisch ausgesprochen, der Himmelsaltar. Und die Legende behauptet, Kaiser Augustus hätte einen Traum gehabt von einer Jungfrau, die ein Kind auf die Welt bringt, und hätte dann die tiburtinische Sibylle, eine der Seherinnen des antiken Roms, herbeigerufen, und die hätte ihm erklärt, ja, in deiner Ära, da wird ein Kind geboren, das den himmlischen Frieden bringt. Und dass das Himmelreich auf Erden etabliert, und da hat er einen Altar gebaut, angeblich hier oben auf dem Kapitol. Sie sehen ja hier die kapitolinischen Museen, und hier beginnt die Schreibmaschine, also das Nationaldenkmal der Italiener, nennt man spaßeshalber Macchina Typografica, und die Treppen führen praktisch in den Himmel. Es gibt einen wahren Kern für diese Legende. Es gab in der Tat einen Altar im antiken Rom, der an diese Erwartung eines Friedensreiches erinnert hat, den Ara Pacis Augustae, den Altar des augusteischen Friedens, den wir hier, der wurde am Tiber dann wieder aufgebaut, der war ursprünglich dort, wo heute der Korso verläuft, und der wurde am Tiber wieder aufgebaut, und wir sehen hier die Reliefdarstellungen an seinen Wänden, haben dann in der Renaissance Künstler wie Raphael so stark beeindruckt, die haben das gedeutet im biblischen Kontext und haben dann hier diese Darstellung des goldenen Zeitalters, diese Frau, die die beiden Kinder säugt und mit den friedlich zu ihren Füßen lebenden Tieren, haben das dann mit Maria in Verbindung gebracht, und dann hat Raphael Maria mit dem Jesusknaben und dem Johannesknaben etwa ähnlich wie auf dieser Darstellung auf dem augusteischen Friedensaltar dargestellt. Und hier sehen wir die Münzen, von der ich eben gesprochen habe, wo der Divus Julius, der Komet gewordene Cäsar, dargestellt wurde. Und hier haben wir ein Beispiel für den Kaiserkult, für den Titel, den Augustus sich verliehen hat. Und dann gibt es Inschriften, wie man sie in Priene gefunden hat, in Kleinasien, der Geburtstag des Göttlichen, und gemeint war in dem Fall der Kaiser Augustus. Der Geburtstag des Göttlichen bedeutet für die Welt den Beginn seiner Evangelien, seiner Evangelia, seiner frohen Botschaften. Er ist uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland, Soter, Erlöser, Heiland, der Begriff, den wir auch im christlichen Kontext immer wieder finden für den Herrn. Er wurde uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt. Das klingt wie eine Weihnachtsgeschichte, war aber eine Inschrift aus dem römischen Kaiserkult, mit der dem römischen Kaiser Augustus gehuldigt wurde. Also Sie bekommen einen Eindruck davon, dass auch bei den heidnischen Römern ein messianisches Zeitalter angebrochen geglaubt wurde. Es war wirklich wie in diesem wunderschönen Weihnachtslied, aber nicht nur bei den Juden, die ganzen Völker der Welt, die Perser, die Juden natürlich auch, die Römer, alle haben damit gerechnet, dass um die Jahrtausendwende herum vor 2000 Jahren ein neues Zeitalter geboren wird und der Welt ein Retter geschenkt wird. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Also das war diese Erwartung, diese messianische Erwartung, die in der gesamten antiken Welt herrschte. Und ich kann Ihnen sagen, es gab keinen Augenblick in der Geschichte, der so geeignet war für die Menschwerdung Gottes, wie der reale Zeitpunkt der Geburt des Herrn. Warum? Ich habe vorhin gesagt, das auserwählte Volk, die Juden wurden auserwählt, weil hier die Menschwerdung Gottes vorbereitet wurde. Hier wurde ein Umfeld geschaffen, in dem Gott Mensch werden kann. Hier wurde ein Volk darauf vorbereitet. Wäre Gott Mensch geworden, wäre Christus 100 Jahre früher geboren worden oder auch nur 50 Jahre früher, da war Judäa noch ein isoliertes Wüstenkönigreich ohne Kontakt mit der oder ohne größere Kontakte mit der Außenwelt, was in der großen, weiten Welt niemand für voll genommen hatte. Wäre er 50 Jahre später geboren worden, hätte die Infrastruktur, in der er gewirkt hat, diese jüdische Infrastruktur, nicht mehr existiert, weil die Juden im Jahre 66 nach Christus einen Aufstand gegen die Römer geplant haben, der blutig niedergeschlagen wurde, und mit der Vernichtung der Juden und der Zerstörung von Jerusalem also der Vernichtung der Freiheitskämpfer, der Zerstörung von Jerusalem und der Zerstörung des Tempels endete. Aber gerade in der augusteischen Zeit wurde Punkt A zum ersten Mal in der Geschichte eine globale Gesellschaft aufgebaut. Eine globale Gesellschaft aufgebaut, die miteinander vernetzt war. Nicht wie heute mit dem Internet, sondern mit den Römerstraßen. Die waren der Information Superhighway der antiken Welt. Über diese hervorragenden Römerstraßen konnten Nachrichten von einem Ende der Welt ans andere Ende in für damalige Verhältnisse unvorstellbar schneller Zeit gebracht werden. Alles war miteinander verbunden. Und genau auf diesem Straßennetz und in dieser globalisierten, vereinten Welt wurde dann Gott Mensch, und von hier aus wurde dann das Evangelium auf diesen Straßen von den Aposteln, allem voran natürlich dem heiligen Paulus, in der gesamten antiken Welt verbreitet. Die Infrastruktur dafür war da. Und der Mann, der diese Infrastruktur geschaffen hat, der die Welt vereint hat, es gibt ja in dem römischen Martyrologium diese schöne Stelle in der diese schöne Stelle über die Weihnachtsgeschichte, die beginnt dann 4000 Jahre nach der Erschaffung der Welt und 3000 Jahre nach der Sintflut und 2000 Jahre nach dem Aufbruch von Abraham, 1000 Jahre nach David, nachdem König David oder 1000 Jahre nachdem Salomo den Tempel gebaut hat, irgendwas in der Art, und dann in der so und so vielten Olympiade und in der so und so vielten Jahreswoche nach Daniel, im 40. Jahr des Kaisers Augustus, als auf der ganzen Welt Frieden herrschte. Das ist die entscheidende Stelle. Als auf der ganzen Welt Frieden herrschte. Nun gut, es gab irgendwo kleinere Konflikte. Man wollte gerade Germanien erobern und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt war die gesamte antike Welt im römischen Imperium befriedet und vereint und miteinander verbunden. Und es war eine Infrastruktur geschaffen, und auf dieser Infrastruktur konnte das Evangelium verbreitet werden. Und darum war der Augustus, der die Welt vereint hat und vernetzt hat, ein Wegbereiter des Evangeliums. Genauso wie er hier, auch wenn wir ihn als Schurken der Bibel kennen, König Herodes, auch ein Wegbereiter des Evangeliums, sondern Instrument der göttlichen Vorsehung wurde. Warum? Weil er es war, der Judäa andockte, anknüpfte an diese globale Infrastruktur. Herodes war zwar in seinen späten Jahren ein paranoider Schurke, aber er war auch ein durchaus fähiger Herrscher. Er hat eine Eigenschaft gehabt, die kein heutiger Politiker mehr hat, der konnte mit Geld umgehen. Er konnte es nicht nur ausgeben, sondern auch einnehmen. Wer kann das heute schon? Und er war ein blitzgescheiter Mann, der die Vorteile eines Bündnisses mit Rom erkannt hat, nämlich diese Öffnung des globalen Marktes, und überlegt hat, was brauchen die Römer, was haben wir? Die Römer haben eine Flotte gebaut, wir haben Asphalt vom Toten Meer. Und das brauchten die Römer, damit die Flotte abgedichtet werden kann fürs Kalfatern, für das Teeren der Schiffe, der Flotte. Und darum hat er für viel, viel Geld den Asphalt vom Toten Meer, den Teer vom Toten Meer an die Römer verkauft. So viel Geld, dass er davon wiederum die kaiserlichen Kupferminen auf Zypern pachten konnte. Dann hat er mit den Kelten Geschäfte gemacht und hat Zinn von Cornwall ins Land bringen lassen und hat dann Fabriken errichtet für die Herstellung von Bronzegegenständen, die damals auf dem globalen Markt sehr gefragt waren. Und damit hat er ein Vermögen gemacht, was er natürlich einmal für pompöse Paläste ausgegeben hat, aber auch für wichtige Dinge wie den Aufbau einer Infrastruktur. Zum Beispiel hat er, wo ein Fischerdorf war, den größten von Menschen gebauten Hafen im gesamten östlichen Mittelmeer geschaffen, nämlich Caesarea Maritima. Und Caesarea Maritima war eben dieser Andockpunkt für den Welthandel. Von dort gingen die Schiffe direkt nach Rom. Und da profitierte das gesamte Land davon. Die Fischer am See Genezareth hatten die geniale Idee, wir pökeln und räuchern den Fisch und verkaufen den. Und das war eine Delikatesse auf den römischen Märkten. Der wurde auf dem Forum Romanum verkauft. Steht in römischen Kochbüchern als die Spezialität überhaupt. Und da haben diese Fischer am See Genezareth in der Stadt Magdala, die dann ihren Namen geändert hat, in Tariche, in Fischpökelei, ein Vermögen gemacht. Und ich habe selber mitgearbeitet bei den Ausgrabungen von Magdala, was wir dort gefunden haben, an wirklich prachtvollen Bauten, gepflasterte Böden, Mosaiken, Fresken an den Wänden, teure Glasgefäße, in welcher Pracht und welchem Prunk diese ehemals armen Fischer, diese neureichen Fischer dort gelebt haben. Nur ein Beispiel für die Ergebnisse der römischen Globalisierung. Aber der gleiche Hafen, der diesen Fisch nach Rom brachte, hat mein leider verstorbener Kollege Carsten Peter Tieder ein Buch geschrieben, Ein Fisch für den römischen Kaiser, wo er das wunderbar dargestellt hat. Akkustand ist niedrig. Wer kann den Computer hier ankoppeln? Das ist nicht mein Computer. Wir brauchen hierfür ein Kabel. Wir haben gleich ein Problem. Also, irgendein Techniker, der hier die Kabel anschließen kann, bitte. Auf jeden Fall, der gleiche Hafen war der Hafen, mit dem der heilige Paulus nach Rom kam. Auch der heilige Petrus, als er im Jahre 42, 43 etwa, floh vor Herodes Antipas, kam dann über den Hafen Caesarea nach Rom. Also das war der Andockpunkt und der war dann auch der Punkt, von dem aus das Evangelium bis nach Rom und in der gesamten Welt verbreitet wurde. Und so rum war auch Herodes ein Wegbereiter des Evangeliums, wenn auch ein Unfreiwilliger. Er wäre ja selber gerne als Messias verehrt worden und hatte darum auch den messianischen Stern auf seinem Helm, auf den Münzen, die er prägen ließ. Und er hat etwas gemacht, was den Juden gefallen musste. Er hat nämlich den prachtvollsten Tempel der gesamten antiken Welt hingesetzt, mit einer Tempelplattform, die dreimal so groß war wie die Tempelplattform der Akropolis, den herodianischen Tempel. Warum? Weil die Juden eine Prophezeiung hatten, wenn der dritte Tempel gebaut wird, kommt der Messias. Darum weigern sich die Juden heute beharrlich, den herodianischen Tempel als den dritten Tempel zu bezeichnen. Wir hatten den salomonischen Tempel. Der wurde von den Babyloniern zerstört und als die Juden aus Persien wiederkamen, mit Hilfe der Perser, die, ich habe es vorhin erwähnt, die Juden sehr geschätzt haben, wurde dann der zweite Tempel aufgebaut und der dritte Tempel war der herodianische. Aber die Juden sagen, nein, nein, der hat den nur renoviert. Stimmt nicht, das war der dritte Tempel. Und in der Tat, als der dritte Tempel gebaut wurde, kam der Messias. Im gleichen Jahr, in dem der Tempelneubau begann, wurde aus den Eltern Joachim und Anna eine Tochter geboren, Maria. Und diese Maria war der wahre Tempel, weil der Tempel so prachtvoll und prunkvoller war, mit all den Marmorverkleidungen, mit hier goldenen Platten an den Seiten. Man nannte den Tempel auch das Goldene Haus, übrigens auch Marientitel in der lauretanischen Litanei. Der Tempel war leer, das Allerheiligste war leer. Die Bundeslade war schon lange verschwunden. Niemand weiß, wo sie steckt. Die einen sagen in Äthiopien, die anderen sagen unter dem Tempelberg, wieder andere behaupten irgendwo in Jordanien. Das Allerheiligste war leer. Und als der Herr in Golgotha starb, da zerriss der Vorhang und alle konnten sehen, da war nichts mehr. Die Bundeslade war weg. Der wahre Gnadensitz Gottes auf Erden war längst ein anderer, der Mutterleib von Maria. Sie war der wahre Tempel, der neue Tempel, die Bundeslade Gottes, auch ein Titel, der in der lauretanischen Litanei verwendet wird. Und so behaupte ich als zweite These, Maria ist die wahre Tochter Zion, die Verkörperung Israels, die Frucht des alten Bundes, aus dem der neue Bund geboren wird. Maria war von der Vorsehung dazu auserwählt, dass in ihrem Mutterleib der neue Gnadensitz entsteht, Gott Mensch wird. Maria selber stammte auch aus der königlichen Familie, aus der Familie Davids, und darum war sie prädestiniert, dass der Messias, der aus dem Hause David stammen sollte, nach der jüdischen Prophezeiung von ihr geboren wurde. Maria stammt aus dem Stamme David, steht im Protevangelium, einer Apokryphen, aber im judenchristlichen Kontext entstandenen Schrift, die sehr viele wertvolle Informationen enthält, die um 150 etwa niedergeschrieben wurde. Maria stammte aus dem Stamme Davids, ihr Vater Joachim war ein Davidide, ihre Mutter Anna war eine Aaronitin, also der Priesterstamm und der königliche Stamm waren in Maria vereint. Und so sagt auch der heilige Paulus im Römerbrief, der Herr ist dem Fleische nach geboren, als Nachkomme Davids, womit der heilige Josef, der ja sein Adoptivvater war, ausfällt als der wahre Stammvater, der wahre Davidide in der Familie Maria auch. Warum macht das Sinn? Wenn wir die Informationen, die wir finden in dem sogenannten Protevangelium, genau betrachten, da kommen wir auf eine ganz interessante Erkenntnis. Vor allen Dingen, wenn wir die vergleichen mit den beiden Stammbäumen, die wir im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium haben. Haben Sie mal diese beiden Stammbäume des Herrn miteinander verglichen? Die stimmen überhaupt nicht miteinander überein. Und da behaupten viele Kritiker, ja schau mal, da merkt man, das war doch frei erfunden von den Evangelisten. Die haben da irgendeinen Stammbaum zusammengefaselt, damit die Prophezeiung von einer davidischen Abstammung des Herrn irgendwo plausibel gemacht wird. Kann doch nicht stimmen. Wie kann ein Mensch, der nur ein Elternteil hat, zwei völlig verschiedene Stammbäume haben? Hoppla, wenn man die genauer liest, dann macht es doch Sinn. Weil im Matthäusevangelium finden wir einen biologischen Stammbaum. Da steht im griechischen Originaltext das schöne Wort für Zeugen. Der und der zeugte den und den. Das bedeutet, es ist der physische, leibliche Vater, bis wir dann herunterkommen und Jakob zeugte den Josef, den Mann von Maria, der Mutter des Herrn. Können Sie nachlesen, steht da ganz klar. Wir haben also hier den biologischen Stammbaum des heiligen Josef und den juristischen Stammbaum, weil der Stiefvater war ja der Adoptivvater, muss man sagen, des Herrn, den juristischen Stammbaum des Herrn. Im Lukasevangelium finden wir einen anderen Stammbaum. Da fehlt dieses biologische Wort Zeugen, da finden wir nur eine Aneinanderreihung von Namen. Und nach dem Lukasevangelium hieß der Vater von Josef Eli. Und da fragt man sich doch, also wie ist nun der Vater von Josef? Also entweder Jakob oder Eli. Dann haben besonders schlaue Exegeten gesagt, naja, vielleicht ein Doppelname, Jakob Eli. Aber was ist Eli? Eli ist die Kurzform von Eliachim. Und Eliachim, grekisiert, ist Joachim. Und wer war Joachim? Der Vater von Maria. Wenn man nun das jüdische Recht kennt, macht das Sinn. Warum? Wenn im Judentum eine Tochter Einzelkind war, hatte sie einen besonderen Status, den nannte man Erbtochter. Normalerweise durften Töchter nicht erben. Es wurde immer nur auf die Söhne vererbt. Eine Tochter war nicht erbberechtigt. Na, was machte man, wenn man nur eine Tochter hatte? In dem Fall war die Tochter eine Erbtochter. Damit das Land, das Familieneigentum, aber nicht an einen anderen Stamm oder eine andere Sippe geht, musste die Erbtochter einen Mann aus der gleichen Großfamilie heiraten. Der wurde von ihrem Vater adoptiert, an so eine Stadt angenommen, adoptiert und war dann der erbberechtigte neue Sohn. Damit hätten wir im Lukasevangelium, was ohnehin die gesamte Kindheitsgeschichte aus einer mehr marianischen Perspektive schildert, während Matthäus eine mehr josephische Perspektive hat, finden wir im Lukasevangelium den biologischen Stammbaum Mariens und den juristischen Stammbaum des heiligen Josef. Der biologische Stammbaum Mariens ist natürlich auch der biologische Stammbaum des Herrn. Und da haben wir auch eine direkte Abstammung von David her, wie es, wie gesagt, der heilige Paulus, auch der heilige Ignatius von Antiochien im Schoße von Maria aus dem Samen Davids, Justin der Mörtyrer aus dem, Maria stammt aus dem Geschlechte Davids, also all die Quellen, die wir haben, betonen, dass auch Maria eine Davididin war. Ich habe das Protevangelium erwähnt und das Protevangelium schildert uns die Begleitumstände der Geburt Mariens. Die beiden Eltern, Joachim und Anna, haben lange keine Kinder bekommen. Und Joachim war ein gläubiger Mann, der war, hatte Land, der hatte Viehherden, der hat die Opfertiere an die Tempelpilger verkauft und war völlig verzweifelt, dass ein gottesfürchtiger Mann wie er keine Kinder hatte, weil Kinder im Judentum als Segen des Herrn galten. Und irgendwann waren die beiden so verzweifelt, dass er gesagt hat, ich gehe nun in die Wüste und bete und faste, damit der Herr irgendwann uns doch noch ein Kind schenkt. Und das tat er in Kosiva, der Überlieferung nach, an einem Wadi, einem Flussbett zwischen Jerusalem und Jericho. Und irgendwann, nach vielen, vielen Tagen des Gebetes und Fastens, erschien ihm ein Engel und sagte, geh nach Hause, deine Gebete wurden erhört, deine Frau wird ein Kind bekommen. Und als er nach Hause kam, begrüßte ihn die heilige Anna und sagte, du, mir erschien ein Engel, der hat versprochen, wir werden ein Kind bekommen. Und dann, 9 Monate später, wurde Maria geboren. Die ganze Geschichte ist insofern interessant, weil sie einen bestimmten jüdisch-religiösen Kontext schafft. Denn der Ort, wo der heilige Joachim gebetet und gefastet haben soll, war ein heiliger Ort, eine Eremitage von einem frühen jüdischen Orden. Unser christliches Ordensleben hatte ein Vorbild im Judentum. Da gab es eine ordensähnliche Gemeinschaft, die Essener. Und die hatten, wie gesagt, die hatten eine Art Klosterstiepel hier, wo auch heute ein Kloster ist, am Wadi Kosiba. Und wir finden den Ort erwähnt in einer Auflistung von heiligen Städten und Verstecken der Essener, der sogenannten Kupferrolle von Qumran, in der eine weitere interessante Stelle genannt wird, nämlich die Stätte, die heute noch verehrt wird als Geburtshaus Mariens in Jerusalem. Wo wir annehmen können, dann haben also offenbar die Eltern Joachim und Anna nach ihrem Tod ihr Haus in Jerusalem, dem Essenerorden, gestiftet. Wenn wir heute nach Jerusalem kommen, sehen wir die katholische St. Anna-Kirche und da geht man herunter in eine Krypta und kommt in einen Kellerraum, in dem es heißt, hier wurde die Jungfrau Maria geboren. Und er endet mit einer Mauer. Auf der anderen Seite der Mauer beginnt die Krypta von dieser griechischen Kirche. Man geht ebenfalls Treppen runter, kommt an die andere Seite der Mauer und die Griechen sagen, hier wurde die Jungfrau Maria geboren. Also ob nun ein paar Meter dort oder ein paar Meter dort, aber die Tradition sagt der gleiche Keller. Und genau dort wird in der Kupferrolle von Qumran ein Anwesen der Essener in der nachchristlichen Zeit, Qumran, die Kupferrolle ist um 70 herum entstanden, aufgeführt. Und darum können wir fragen, hatten Marias Eltern Kontakt zu den Essenern? Und das ist eine wichtige Frage, wenn wir ihren Status untersuchen wollen. Das Protevangelium behauptet nämlich, dass diese Eltern, die sich so gefreut haben über den Engel und die Verkündigung, dass sie eine Tochter bekommen würden, gelobt haben, wenn wir wirklich ein Kind oder ein Kind bekommen würden, wenn wir wirklich ein Kind bekommen, dann werden wir dieses Kind dem Tempel übereignen. Das Vorbild war die heilige Hanna aus dem Alten Testament, die ihren Sohn Samuel dann wirklich dem Tempel übereignete, aber in dem Fall wurde es eine Tochter. Aber das Protevangelium behauptet, dass Maria 3 Jahre alt war, hätten ihre Eltern sie wirklich dem Tempel überantwortet. Und Maria wäre eine Art Tempeljungfrau geworden und das hat man gerne lange in Frage gestellt, auch wenn es hier im westlichen, genauso wie im orthodoxen Einflussgebiet in der Ikonografie und auch im Fest-Maria-Tempelgang Maria Lichtmes auch eine Rolle gespielt hat, hat man in der kritischen Forschung gesagt, ja hör mal, Tempeljungfrauen, die gab es ja bei den Heiden, bei den Römern, die vestalischen Jungfrauen, aber doch nicht im Judentum. Das hat man so lange geglaubt, bis die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt wurden. Die Schriftrollen vom Toten Meer stammen von diesem Essenerorden, von dem ich eben gesprochen habe. Und da steht deutlich drin, dass es einen Jungfrauendienst im Tempel gab. Und zwar genau, wie er geschildert wurde im Protevangelium. Dass die jungen Mädels mit 3 Jahren dort aufgenommen wurden und mit 12 Jahren, wenn sie in der Regel ihre Regel bekamen, ihre Blutung bekamen und nach jüdischer Vorstellung unrein waren, weil Frauen durften nicht mehr in den Tempel. Die durften nur noch bis in den Vorhof der Frauen, aber nicht in den inneren Bereich des Tempels, weil sie eben aufgrund ihrer Monatsblutung als unrein oder weniger rein galten. Aber Mädels von 3 bis 12 Jahren durften dort dienen. Und in der Tat, wenn wir etwas genauer nachforschen, finden wir auch noch im Buche Exodus die Schilderung von Frauen, die am Vorläufer des Tempels, nämlich im Offenbarungszelt, wo die Bundeslade stand, ihren Dienst taten. Und auch im Buche Samuel wird von diesen Jungfrauen, die ihren Dienst taten, berichtet. Maria könnte also wirklich eine essenische Tempeljungfrau gewesen sein, was natürlich ihren Status bedeutend verändert. Sie war damit nicht ein ganz normales Mädel aus dem Volke, sondern eine Gottgeweihte. Und darum die dritte These, die ich aufstelle, Maria war in der Tat immerwährende Jungfrau. Die kritische, historisch kritische Exegese behauptet, die Jungfräulichkeit Mariens wäre eine Erfindung von Matthäus und Lukas, angefangen mit Matthäus, der einfach die vorhin zitierte Jesaja-Prophezeiung falsch verstanden hätte. Weil Matthäus nicht mit dem hebräischen Original gearbeitet hätte, sondern mit der griechischen Übersetzung der Septuaginta. Die ptolemäischen Könige in Alexandria in Ägypten haben einmal für ihre große Bibliothek 70 jüdische Gelehrte damit beauftragt, dass sie die gesamten heiligen Schriften der Juden ins Griechische übersetzen. Und da spricht man von der Septuaginta, von der von 70 Gelehrten gemachten griechischen Übersetzung, die dann im klassischen Altertum als griechisch die Volkssprache war, während hebräisch eine reine Liturgiesprache war. Also der Herr, die Jünger, die ganzen Menschen im Neuen Testament sprachen untereinander nicht hebräisch. Das war zwar die Liturgiesprache, man sprach entweder die Volkssprache aramäisch oder im Umgang Koine-Griechisch. Latein war die Amtssprache, aber das haben nur die römischen Besatzer, die Beamten gesprochen. Die Volkssprache war aramäisch und wie man heute praktisch jeder, auf jeden Fall von der jüngeren Generation, mehr oder weniger gut Englisch kann und man im Internet auf Englisch kommuniziert, war dort die Weltsprache, die Lingua Franca, war Koine-Griechisch ein einfaches Griechisch. Aber Hebräisch haben nur die Schriftgelehrten und Priester und wirklich Pharisäer, eine Elite, eine religiöse Elite gesprochen, genau wie zum Beispiel heute Altgriechisch. Latein lernt man ja noch in der Schule, aber Altgriechisch nur von Theologen und Althistorikern gelernt wird, studiert wird, Altphilologen gelernt wird, studiert wird. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall behaupten diese kritischen Exegeten, was im hebräischen Original von Jesaja mit dem Wort Alma, junge Frau, nur steht, hätten die Übersetzer der Septuaginta fälschlich als Parthenos, als Jungfrau übersetzt. Und deswegen hätte dann der Matthäus das falsch verstanden und hätte damit auch wieder eine weitere biblische Prophezeiung erfüllt wird, diese Pseudo-Geschichte der jungfräulichen Empfängnis Mariens erfunden, ganz brutal gesagt, erstunken und erlogen. Und diese These finden Sie Jahr für Jahr Weihnachten in den Gazetten der Medien wiederholt, aber dadurch wird sie trotzdem nicht wahrer. Denn es gab im Hebräischen drei Worte für Frauen. Es gab die Betula, das war das junge Mädel, was noch nicht geschlechtsreif war. Es gab die Alma, dieses Wort für junge Frau, aber was war eine Alma? Eine Alma war eine geschlechtsreife junge Frau, die noch nicht verheiratet war. Und das war im Judentum ein ganz begrenzter Zeitraum, nämlich von 12 bis allerspätestens 13,5. Also mit 12,5 mussten die jungen Mädels schon verlobt werden. Wir leben in der Antike. Also Liebesheirat ist eine schöne romantische Vorstellung, die wir heute pflegen. Im Orient gibt es heute in der Mehrheit der Fälle nicht mal Liebesheiraten. Also auf jeden Fall, die musste mit 12,5 Jahren verlobt werden und dann innerhalb von einem Jahr heiraten. Also sie war eine Alma, genau die höchstens 1,5 Jahre zwischen ihrer biologischen Reife und ihrer Verheiratung. Und dann wurde sie eine Isha, eine verheiratete Frau. Im Judentum war es aber praktisch eine Verpflichtung, dass eine nicht verheiratete Frau noch Jungfrau war. Also die 1,5 Jahre hat sie warten müssen und warten dürfen. Und das war ja auch gut und richtig. So, nicht wie heute. Und da war es üblich, wenn es also nicht irgendwo ein großes Unglück gab, wie eine Vergewaltigung, war es üblich, dass sie mit 13,5 jungfräulich in die Ehe kam. Und darum stand Alma automatisch für eine biologisch geschlechtsreife, aber unverheiratete und damit jungfräuliche Frau. Und damit haben die Übersetzer der Septuaginta völlig korrekt gearbeitet, wenn sie das griechische Wort Parthenos verwendet haben. Wenn wir nun die entsprechende Stelle bei Jesaja weiterlesen, was denn dieser Knabe, der dort geboren wird, für Eigenschaften hat, da muss man sagen, das kann auch nicht einfach ein normaler Sohn einer jungen Frau gewesen sein, weil der Prophet sagt ja, der Herr wird euch ein Zeichen geben. Was für ein Zeichen ist die Geburt von einem Sohn durch eine junge Mutter? Jeden Tag werden irgendwo hier in Bochum oder wo auch immer irgendwo junge Frauen Kinder auf die Welt bringen, auch Söhne auf die Welt bringen. Das wäre ja kein großes Wunder Gottes, oder? Es geschieht jeden Tag. Aber ein besonderes Zeichen ist eben, wenn eine Jungfrau ein Kind auf die Welt bringt. Und die Attribute, die der prophezeite Immanuel hatte, sind Attribute Gottes. Sein ist Israel, normalerweise Land des Herrn. Er wird starker Gott und Vater in Ewigkeit genannt. Also hier wird ganz klar nicht die Geburt von einem Prinzen, von einem großen König, von einem Propheten, von was auch immer, sondern von Gott, dem Mensch gewordenen, Fleisch gewordenen Herrn des Universums, vorausgesagt vom Propheten Jesaja, durch eine Jungfrau. Und wenn Maria erfüllte hundertprozentig diesen Status einer Alma, sie war geschlechtsreif, sie war noch nicht verheiratet, sie war eine Alma. Und darum muss man sagen, wenn Maria Jungfrau war, und Maria war Jungfrau, hat Matthäus die Prophezeiung zu Recht auf sie bezogen. Abgesehen davon kann es keine Erfindung des Matthäus gewesen sein, weil auch das ältere Markus-Evangelium den Herrn schon Sohn der Maria nannte. Normalerweise im Judentum, jeder Mann wird nach seinem Vater benannt. Ne? Simon Barajona, der heilige Petrus. Ne? Simon, der Sohn von Jona. Als ein Beispiel. Oder man wird benannt in der eigenen Stadt nach dem Vater oder als Fremder wird man dann eben nach seiner Heimat benannt. Aber in der Heimat Nazareth immer nach dem, oder in der Heimat generell immer nach dem Vater und in dem Fall wäre sein biologischer Vater Josef gewesen, hätte man ihn Sohn des Josef genannt. Aber man nannte ihn Sohn der Maria, weil gerade seine Nachbarn wussten, dass Maria einen Sonderstatus hatte und Josef nicht der Vater war. Auch bei Lukas hat Maria keinen Mann erkannt. Im Johannesevangelium finden wir in den ältesten Handschriften Später hat man das anders gedeutet, aber in den ältesten Handschriften, die Formulierung, der Herr sei nicht aus dem Willen des Fleisches, dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren, also in allen vier Evangelien wird angedeutet, Maria war Jungfrau und war alleiniges biologisches Elternteil des Herrn. Einen klaren Hinweis darauf haben wir auch gerade im Lukas-Evangelium, als der Engel mit der Verkündigung kam und Maria antwortete, wie kann das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das ist eine hochinteressante Antwort, weil wir haben eine schon verlobte junge Frau. Und jemand sagt dieser verlobten jungen Frau, der Engel, du wirst ein Kind bekommen. Das ist doch keine verwunderliche Angelegenheit. Der Engel hat ja keinen Zeitpunkt genannt. Maria rechnete damit, dass sie irgendwann in den kommenden, was auch immer, halben Jahr, dreiviertel Jahr heiraten würde. Und unter normalen Umständen, die Hochzeitsnacht und 9 Monate später, kann sie ein Kind auf die Welt bringen. Aber Maria antwortete nicht, da ich noch keinen Mann erkannt habe. Das muss noch geschehen. Nein, ganz pauschal, da ich keinen Mann erkenne. Was bedeutet, wir kommen gleich noch drauf, Maria war nicht nur Jungfrau zum Zeitpunkt der Verkündigung, sondern Maria hat einen Lebensplan gehabt, der ausgeschlossen hat, dass sie einen Mann erkennt. Und auf ein solches Gelübde kommen wir gleich noch. Aber wir wollen erstmal den Einwand, der nun auch gerne von protestantischer Seite kommt, behandeln. Ja, hatte denn der Herr nicht Brüder und Schwestern? Die stehen doch im Markus-Evangelium. Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakob, Josef, Judas, Simon, leben nicht seine Schwestern? Plural auch noch. Also hatte Maria nicht Minimum 7 Kinder? Das Wort, was die Bewohner von Nazareth verwendet haben, die ja aramäisch gesprochen haben, aber das Hebräische klang ähnlich, aramäisch, hebräisch sind eng miteinander verwandt, wie Deutsch und Englisch etwa. Achim oder auch das griechische Wort, was verwendet wurde vom Evangelisten Adelphoi, bezeichnet alle näheren Verwandten der gleichen Ebene, auch Cousins und Cousinen. Und dass hiermit Cousins gemeint waren, kann man im gleichen Evangelium nachlesen. Da werden nämlich 2 von den 4, Jakobus und Josef, als Söhne der anderen Maria genannt. In dem Moment, wo die Frau unter dem Kreuz waren, ist die Rede von der anderen Maria, der Mutter von Josef und Jakobus. Es steht im Evangelium die Schwester der Gottesmutter. Aber natürlich die Eltern von Maria, wir haben auch eben gehört, die hatten nur eine Tochter, aber die Eltern, auch wenn die mehrere Kinder gehabt hätten, hätten doch nicht 2 Töchter Maria genannt. Also so einfallslos waren die alten Juden nicht, was Namen betrifft. 2 Töchter mit dem gleichen Namen. Nein, in dem Fall bedeutet die Schwester die Schwägerin. Also Maria hatte eine Schwägerin, die den Namen Maria hatte. Warum nicht? Und die hatte die beiden Jungs, die eben die Cousins des Herrn waren. Wir finden auch im Johannesevangelium den Namen des Vaters, Klophas oder Kleophas. Der wird auch im Lukasevangelium erwähnt. Das war einer von den beiden Emmaus-Jünger. Und einer von den 4 Cousins war der andere Jünger von Emmaus. Also wir finden den Vater und die Mutter, zumindest von 2 der 4, in den Evangelien genannt, das waren Cousins des Herrn. Denn hätte Maria noch andere Kinder, hätte der Herr sich am Kreuze sehr merkwürdig verhalten. Wir finden die schöne Stelle im Johannesevangelium. Der Lieblingsjünger und seine Mutter standen unter dem Kreuz und der Herr sprach, Frau, siehe deinen Sohn und dann dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Im Judentum war es üblich, wenn der älteste Sohn kümmerte sich um die Mutter. Es war seine Verpflichtung. Wenn der Vater gestorben ist, die Mutter ist eine Witwe. Witwen waren in der antiken Gesellschaft der Verelendung preisgegeben. Es sei denn, sie hatten Kinder auf die Welt gesetzt und der älteste Sohn hatte die Verpflichtung, er nimmt die alte Mutter auf in sein Haus und kümmert sich drum. Und wenn er stirbt, der Zweitälteste. Aber der Herr am Kreuz beauftragt den Lieblingsjünger mit dieser Aufgabe. Das bedeutet, hätte es Brüder und Schwestern gegeben, hätte es Brüder gegeben, wäre es ein Affront den anderen Brüdern gegenüber. Warum hätte er nicht seinem im Alter folgenden Bruder seine Mutter anvertraut? Das wäre doch logisch gewesen. Aber nein, dass er eben dem Lieblingsjünger diese Aufgabe übertrug, bedeutet, Maria hatte definitiv keine anderen Kinder. Auch in der Geschichte von der Tempelwallfahrt des Zwölfjährigen wird nur die Kleinfamilie erwähnt. Werden keine Brüder und Schwestern erwähnt. Übrigens eine schöne Geschichte, die wir nur verstehen können, wenn wir das Judentum verstehen. Ich sage es Ihnen eben warum. Wir denken doch als normale Deutsche, was sind das für merkwürdige Eltern, dass sie erst am Abend merken, dass der Sohn fehlt. Ne? Komisch, oder? Nicht, wenn wir verstehen, wie Pilgerreisen zum Tempel organisiert waren. Da fuhr man nämlich nicht mit dem Privat-Pkw oder machte sich alleine auf dem Weg zum Klosterstiepel oder wohin auch immer, sondern ganze Dorfgemeinschaften und ganze Regionen bildeten Pilgerkarawanen, weil Reisen gefährlich war. Es gab ja überall Diebe, Räuber, Überfälle, auch wilde Tiere. Und darum ging man gemeinsam auf den Weg, machte man sich gemeinsam auf den Weg und eine Pilgerkarawane folgte einer bestimmten Ordnung. Voran schritten die Männer mit den über 12-jährigen Knaben, mit den Knaben, die Bar Mitzwa schon hatten, also über 13-jährigen Knaben eigentlich, und gefolgt von den Frauen und Kindern. Und erst in der Nacht hat man dann gemeinsam die Zelte aufgeschlagen. Und nun auf einmal macht die Geschichte Sinn. Als Maria hinten mit den Frauen und Kindern ging und der Junge war nicht dabei, hat sie gedacht, och, der geht vorne schon mit den Männern. Ist ja toll, der fühlt sich schon als erwachsener Mann. Und der heilige Josef ging vorne mit den Männern und sagte, na, der Junge ist noch hinten bei Maria. Finde ich nett, der passt auf sie auf. Und erst am Abend, als da die Zelte aufgeschlagen wurden, mussten sich die beiden mit großen Augen angeschaut haben und Josef meinte, ich dachte, der Junge wäre bei dir. Nein, ich dachte, er wäre bei dir. Oh mein Gott. Und wir lesen im Lukas-Evangelium etwas vom dritten Tag. Und der dritte Tag natürlich immer in den Evangelien ist immer ein Verweis auf Ostern, vollkommen klar. Die ganzen Evangelien haben immer eine Metaebene, eine höhere Ebene, eine theologisch-exegetische Ebene, aber auch eine ganz konkrete Ebene, weil man die Pausen machte nach einem Tagesmarsch. Man marschierte 35 bis 40 Kilometer, so eine Pilgerkarawane, und dann hat man die Zelte aufgeschlagen und übernachtet. Also einen Weg gelaufen, bevor sie was gemerkt haben. Dann sind die beiden natürlich nicht bei Nacht und Nebel und Dunkelheit vorbei an Hyänen und anderem wilden Getier durch die Wüste gestapft, sondern haben eine schlaflose Nacht verbracht, aber dort übernachtet und sind dann bei Morgendämmerung losgezogen nach Jerusalem. Das war wieder eine Tagesreise. Und am Abend des zweiten Tages haben sie die Tore von Jerusalem erreicht und am dritten Tag begann die Suche. Und dann haben sie den 12-jährigen Knaben gefunden. Und ich kann Ihnen genau sagen, an der Stelle. Warum sage ich Ihnen genau an der Stelle? Weil es Sinn macht. Die Steine hier stammen von dem Gebäude, in dem der Sanhedrin, der Hohe Rat, tagte. Und wir lesen in den jüdischen Schriften, dass in den Kaffeepausen, den Zigarettenpausen der Sanhedrin-Sitzungen kein Kaffee getrunken wurde, keine Zigaretten geraucht wurden, beides hatten die Juden nicht. Aber die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester rausgingen und sich ein wenig unterhalten haben, Frischluft getankt haben und dabei die Kinder gesegnet haben, die Pilger gesegnet haben, mit Menschen gesprochen haben. Wir können uns das vorstellen wie in Rom nach einer Papstmesse. Ne? Die Kardinäle kommen da auch alle raus und laufen auf dem Petersplatz frei herum. Und jeder, der irgendwo seinen Kardinal oder seinen Erzbischof sieht, der geht dann hin und plaudert ein paar Worte. Und da will man dem und dem mal die Hand schütteln und den ein Geschenk überreichen vielleicht. Und genau so war es damals. Oder bitten, dass er etwas segnet. Und genau so war es damals. Also, wenn er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern diskutierte, gab es keinen besseren Ort als hier vor dem Hulda-Tor neben dem Sanhedrin-Gebäude. Und wahrscheinlich haben sie ihn dort gefunden. Und während die Eltern gesagt, oh mein Gott, wir haben uns Sorgen gemacht, sagte der Herr ganz lässig, ich bin doch zu Hause, im Hause meines Vaters. Aber hier erkennen wir oder hier finden wir ganz deutlich nur eine Dreierfamilie. Nun behauptet das apokryphe Protevangelium, von dem ich eben mehrfach gesprochen habe, Maria hätte in der Tat ein lebenslanges Keuschheitsgelübde abgelegt und darum wäre ihre Antwort ganz klar, dass ich keinen Mann erkenne und darum war sie wirklich immerwährende Jungfrau vor, während und nach der Geburt, wie es dogmatisch festgelegt wurde. Und da behaupten auch viele Kritiker, geht doch nicht im Judentum. Wachset und mehret euch, spielt doch bei den Juden die große Rolle. Es gibt doch keine Keuschheitsgelübde im Judentum, oder? Wenn man nachliest in der Heiligen Schrift und auch in den Schriften der Essener vom Toten Meer, dann gab es sehr wohl zölibatäre Männer und Frauen. Es gab generell im Judentum Gelübde, es gab Gottgeweihte. Das sogenannte Nazireat war ein zeitlich begrenztes oder auch unbegrenztes Enthaltsamkeitsgelübde, was wir schon im vierten Buch Mose erwähnt finden. Heiratet eine Frau einen Mann, während sie durch ein Gelübde gebunden ist, dann bleiben die Gelübde oder die Enthaltsamkeit, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft, wenn ihr Mann an dem Tag, an dem er davon erfährt, schweigt, also keine Einwände hat. In der Tempelrolle der Essener, die belegt, dass auch noch im ersten Jahrhundert vor Christus dieser Brauch gepflegt wurde, ist noch ganz konkret vom Schwur der Enthaltung die Rede. Und die antiken Quellen, die wir haben über die Essener, berichten davon, dass es zölibatär lebende Ehepaare im essenischen Kontext gab. Warum? Weil es keine Nonnen im Judentum gab. Eine Frau war nicht alleine rechtsfähig, brauchte einen Mann und darum, es gab Männer, die zölibatär gelebt haben, es gab eine Art jüdischen Mönchorden bei den Essenern, aber es gab keinen Frauenorden, die Frauen mussten einen Mann als Vormund haben, auch wenn sie keusch, auch wenn sie enthaltsam lebten und darum gab es bei den Essenern zölibatär lebende Ehepaare. Die sogenannte Josefsehe ist also eine jüdische Realität. Und darum war Maria wirklich Jungfrau vor, während und nach der Geburt. Auch das marianische Dogma ist real. Meine vierte These lautet, Maria war vielleicht arm, aber gebildet. Der selige Kardinal John Henry Newman, der Ratzinger des 19. Jahrhunderts, hat eine wunderbare Antwort auf die anglikanischen und protestantischen Bedenken betreffend der Marienverehrung von uns Katholiken geschrieben, indem er gesagt hat, Maria verdient jede Verehrung. Denn wenn Gott Mensch wurde in dieser Frau, muss es eine außergewöhnliche Frau gewesen sein. Eine Frau, die in der Lage war, dem Mensch gewordenen Sohn Gottes eine adäquate Erziehung zu bieten, da muss Gott schon jemand Besonderen ausgewählt haben. Wir fragen vielleicht, warum soll sie eine derartige Sonderstellung haben? Die Antwort lautet, weil er Gott ist. Maria war wirklich mehr als ein einfaches Landmädel und das finden wir schon im Protevangelium erklärt, nachdem ihr Vater Joachim ein wohlhabender Viehzüchter war aus dem Hause Davids, aber sie mit 3 Jahren in den Tempel gegeben wurde und dort unter Obhut ihres Onkels Zacharias, eines Priesters, aufwuchs, den wir übrigens im Lukas-Evangelium finden. Das war der Vater von Johannes dem Täufer. Es ist eine Tatsache, dass auch im ersten Jahrhundert es Rabbiner gab, die gebildete Frauen geschätzt haben. Die Vorstellung, die wir vom Judentum haben, ist auch hier falsch. Wir kennen alle den Film Jentel mit Barbara Streisand, so eine Art jüdische Päpstin-Johanna-Geschichte, wo eine junge Frau gerne die Heiligen Schriften studieren will und sich dann die Brüste abbindet und in eine Yeshive geht, in eine jüdische Talmud-Schule und dann aber sich irgendwann in einen jungen Mann verliebt und auffliegt und ihr nichts anderes übrig bleibt, als dass sie nach Amerika flieht und dann diese dramatische Szene am Ende, wo sie dann auf dem Schiff Papa, can you hear me, ihre ganze Geschichte erklären will. Das war das Judentum vielleicht im 19. Jahrhundert, aber im antiken Judentum gab es jüdische Lehrer, die gebildete Frauen geschätzt haben und Frauen, die die Heiligen Schriften studiert haben. Und wir sehen einen Indiz dafür, dass Maria eine derartige war, nämlich im Magnificat. Im Magnificat, was wir im Johannesevangelium finden, was Maria ausspricht, dass sie in En-Karem im Bergland von Juda ihre Tante Elisabeth, die Frau von Zacharias, wieder trifft, beinhaltet so viele Referenzen, so viele Hinweise auf das Alte Testament, dass man sagen kann, sie muss die heiligen Schriften der Juden gekannt haben. Auch nach ihrer Verlobung mit dem heiligen Josef fand sie in Nazareth ein traditionsbewusstes Umfeld. Nazareth war nämlich nicht irgendein Dorf in Galiläa, sondern Nazareth war nach der Überlieferung, der christlichen Überlieferung, aber auch der jüdischen Überlieferung eine Kolonie der Davididen, der Königsfamilie, die nach der Machtergreifung, muss man sagen, der Hasmonäer, der Makkabäer, politisch keine Rolle spielt. Und als die Makkabäer Galiläa erobert haben, wurden die sogar regelrecht nach Galiläa verbannt, damit sie auch ja nicht den Thron für sich proklamieren. Und es gab zwei Städte, Kosiba und Nazareth, in der die Davididen gelebt haben und den Thron angegeben haben. Wir finden das noch in römischen Überlieferungen. Wir finden das in den frühen christlichen Überlieferungen der Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea. Nachdem unter verschiedenen Kaisern, unter Trajan, unter Domitian, Herrenverwandte, also Cousins des Herrn, von den Römern verhört wurden, auch mal hingerichtet wurden, nicht etwa, weil sie Christen oder Herrenverwandte waren, sondern weil sie Davididen waren und man sie für gefährliche Thronprätendanten hielt, die man ausschalten wollte, damit die Juden auch gar nicht auf die Idee kommen, sich mal hinter einem möglichen künftigen König zu scharen und einen neuen Aufstand zu wagen. In der Tat finden wir in Nazareth eine Nekropole, ein Grab, was dem Königsgrab der herodianischen Familie in Nix nachstand, mit einem Rollstein, mit einer schön ausgeschlagenen Grabkammer, wie man es normalerweise nicht in einfachen Dörfern fand, wo es keine derart pompösen Gräber gab. In Nazareth, das haben die Ausgrabungen belegt, lebte die heilige Familie zwar bescheiden, aber nicht armselig. Auf dem Gelände der Verkündigungsbasilika fand man ein regelrechtes antikes Landgut mit Weinkeltern, mit Mikwen, mit jüdischen Reinigungsbädern. Die belegen, hier lebten sehr fromme Juden. Normalerweise hatte nur die Synagoge eine Mikwe. Im Judentum hat man sich gewaschen, rituell gewaschen, bevor man in die Synagoge ging. Aber besonders fromme Juden hatten eine Privatmikwe. Man fand unterirdische Weinkeltern und Ölkeltern. Hier war ein Landgut, auf dem das Heilige Haus stand, was übrigens die Steine des Heiligen Hauses vor der Verkündigungsgrotte, die wurde im 13. Jahrhundert von einer byzantinischen Kaiserfamilie als Mitgift nach Italien gegeben, als eine ihrer Töchter verheiratet wurden. Und so gelangten sie nach Loreto. Weil diese Familie den Namen Angeloi hatte, hat dann die Volksfrömmigkeit die Geschichte erfunden. Engel hätten das Heilige Haus von Nazareth nach Italien getragen, aber eine derartige Luftfracht hat es dann wahrscheinlich doch nicht gegeben, sondern diese Steine vom Heiligen Haus wurden, als die Muslime über Nazareth herfielen, in Sicherheit gebracht und dann am Ende eben nach Italien, gelangten sie nach Italien und wurden dort wieder aufgebaut in dem Heiligtum von Loreto. Geologische Untersuchungen haben ergeben, auch die Untersuchung von Graffiti, dass das Gestein in der Tat aus der Region Nazareth stammt und auch die Graffiti sind identisch mit Pilgergraffiti, die wir im Bereich der Verkündigungsgrotte in Nazareth finden. Maria war nicht völlig mittellos, was wir schon daran sehen, dass sie eine Erbtochter war. Wir haben vorhin davon gesprochen, eine Erbtochter, das macht natürlich nur Sinn, wenn auch irgendwas zu vererben war. Und nun kommen wir auf die Antwort auf die Frage, warum denn die heilige Familie doch nach Bethlehem ging. Auch da behaupten die kritischen Exegeten, die Geschichte von der Geburt des Herrn in Bethlehem wäre nur eine Erfindung von Matthäus und Lukas, weil man unbedingt den Messias in Bethlehem verortete und darum hat man irgendeine faule Geschichte erfunden, um der heiligen Familie einen Grund zu geben, dass sie von Nazareth nach Bethlehem ging. Nein, es macht alles einen Sinn, wenn man sagt, dass Maria wirklich, wenn man dem Portevangelium vertraut als Quelle, Maria wirklich in Jerusalem geboren wurde und ihr Vater Viehzüchter war. Wo hatte er denn die Weiden? Als Davidide auf dem Familienland und die Davididen hatten ihre Stadt Bethlehem. Es gab bei den Römern ein Gesetz, dass es zwei Arten von Steuern gab. Es gab Kopfsteuer und Grundsteuer. Und wenn eine Steuerschätzung war, dann mussten alle dorthin, wo sie Grund hatten und dort ihre Steuererklärung für beides, die Kopf- und die Grundsteuer, abgeben. Und allein schon die Tatsache, dass die heilige Familie eben bei dieser Steuerschätzung, die es ja in Wirklichkeit war, nach Bethlehem ging, belegt, dass sie dort irgendwo, wenn vielleicht auch nur ein kleines, aber immer ein Landbesitz gehabt haben und darum auch kein Weg daran vorbeiführte, dass auch Maria, als die eigentliche Erbin, auch Maria mit musste nach Bethlehem. Der heilige Josef hat bestimmt kein eigenes Land gehabt. Er war vom Beruf Bauhandwerker, Tekton. Das Wort steht im griechischen Text des Evangeliums. Wir denken Schreiner, aber Schreiner, wie wir sie haben, gab es gar keine im Judentum. Da war Holz ja ein sehr seltener Baustoff. Der Beruf Tekton war ein Bauhandwerker, der auch Häuser gebaut hat, der primär mit Stein gearbeitet hat und nur sekundär mit Holz als Baumaterial, weil, wie gesagt, das war selten und wertvoll. Aber er wäre nicht Baumeister geworden, wenn er ein Stück Land hätte, sondern wäre dann Hirte oder Bauer geworden oder was auch immer. Dass er Tekton wurde, bedeutet, er hat kein Land gehabt. Aber Maria hat von ihrem Vater, der Herden gehabt hat, laut dem Protevangelium Weideland geerbt. Und darum musste die heilige Familie nach Bethlehem. Und darum ist meine fünfte These, die Kindheitsgeschichte ist historisch glaubwürdig. Sie beruht auf den Erinnerungen Mariens. Das wird ja vom heiligen Lukas praktisch als Quellenangabe, als Fußnote angegeben. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Das war die Antwort des heiligen Lukas auf alle, die gefragt haben, ja, woher weißt du das? Warst du dabei? Nein. Aber Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. Und wenn man vor dem historischen Hintergrund die Kindheitsgeschichte betrachtet, dann macht alles auf einmal einen Sinn. Es gab Steuerschätzungen unter Augustus, auch in Vasallenkönigreichen. Judäa war ja unter Herodes ein Vasallenkönigreich und keine römische Kolonie. 7 vor Christus, wissen wir, fand in einer Stadt in der Region in Syrien eine Steuerschätzung statt. 6 vor Christus im Nabatäerkönigreich im heutigen Jordanien, was auch ein Vasallenkönigreich der Römer war. Also da kann man sich ausrechnen, wann in Judäa dran war, spätestens 5 vor Christus. Im Evangelium, im Lukas-Evangelium steht, dass Quirinius nun in unserer Übersetzung Statthalter von Syrien war. Und sagen Historiker, das ist doch falsch. Quirinius war nach Christus, nach Christi Geburt Statthalter von Syrien, aber nicht als Herodes König war. Eines von beiden muss doch falsch sein. Aber wenn wir im griechischen Originaltext des Lukas-Evangeliums nachlesen, dann lesen wir nicht das Wort Hegemon, Statthalter, was wir später für Pilatus finden, sondern da steht, er hatte die Hegemoneia, die Oberherrschaft. Und in der Tat, damals in den Jahren 7 bis 4 vor Christus, Herodes starb im Jahre 4 vor Christus, war ein Saturninus Statthalter von Syrien, aber Quirinius war der Oberkommandant aller römischen Truppen im Osten. Und die römischen Truppen waren in Syrien stationiert, aber hatten eben auch ihre Kohorten im Vasallenkönigreich des Herodes. Und insofern ist das eine völlig präzise Darstellung mit dem Wort, er hatte die Hegemoneia, die Überherrschaft, die Vorherrschaft im Osten, eine völlig korrekte Formulierung. Wir müssen es nur richtig lesen. In der Tat, es gab auch einen Stern von Bethlehem. Im Jahre 5, und ich meine nicht die Jupiter-Saturn-Konjunktion im Jahre 7 vor Christus, weil das waren zwei Sterne und man konnte immer noch erkennen, dass es zwei verschiedene Planeten waren, die einander sehr nahe waren. Aber es gab etwas ganz anderes. Im März 5 vor Christus erstrahlte im Sternbild Adler ein völlig neuer Stern, wie es schien. In Wahrheit war es eine Sternenexplosion, eine sogenannte Supernova, wie wir in chinesischen und koreanischen astronomischen Aufzeichnungen finden. Und die hat der britische Astronom Professor Kitcher ausgewertet und entsprechend gedeutet, diese Supernova war im Sternbild Adler. Das ist insofern relevant, wie bei den Persern der Adler das Symbol war für Gott, für den höchsten Gott, für Ahura Mazda, wird immer mit großen Adlerschwingen dargestellt. Wenn ein neuer Stern im Sternbild Adler erschien, dann war für die Magawan, für die Magoi ganz klar, das kann nur der Stern sein, von dem der Prophet Zarathustra sprach. Und da die Perser, wie gesagt, Daniel war in derselben Stadt aktiv, nämlich in Ekbatana, auch die messianischen Erwartungen der Juden kannten, war klar, man musste auch bei den Juden suchen. Und so wurde zumindest eine Gruppe von Magawan nach Jerusalem geschickt. Schau mal dort nach, ob vielleicht dort der Saosjant geboren wurde. Nun war ursprünglich die Supernova mit dem Sternbild Adler im Osten. Aber Sternbilder wandern ja über die Wochen hinweg und wir können sagen, der Weg von Ekbatana nach Jerusalem dauerte zwischen 30 und 40 Tagen. Und Mitte Mai, etwa anderthalb Monate später, stand die Supernova genau im Süden. Und wenn im Mai, 5 vor Christus, jemand in Jerusalem war und morgens bei Morgendämmerung aufbrach in Richtung Bethlehem, die Schriftgelehrten der Juden hatten den Magoi ja erklärt, in Bethlehem im Lande Juda, da soll er geboren werden. Da stand der Stern von Bethlehem, da stand die Supernova genau im Süden, über Bethlehem. Bethlehem liegt exakt im Süden von Jerusalem. Kann jeder, der hinfährt ins Heilige Land, überprüfen. Bethlehem liegt im Süden von Jerusalem. Und wenn man bei Morgendämmerung aufbrach, das kann jede Sternwarte nachrechnen, war es so, dass dieser Stern, diese Supernova, genau über Bethlehem stand und langsam am Horizont verschwand, praktisch über dem Haus oder der Höhle, in der der Herr auf die Welt gekommen war. Das gesamte Szenario im Lukas- und Matthäus-Evangelium ist darum historisch plausibel. Der Grund, warum die heilige Familie nach Bethlehem ging, aber auch die Geschichte von den heiligen drei Königen und dem Stern von Bethlehem, sind historisch plausibel. Dass in der Tat der Herr in Bethlehem geboren wurde, davon gibt es starke Lokaltraditionen. Keine Stelle im Lukas- oder Matthäus-Evangelium verrät uns genau, wo die Höhle oder der Stall lagen. Wobei ich ein Wort sagen muss über den Stall von Bethlehem. Wir stellen uns den Stall von Bethlehem als Holzschuppen vor, weil wir uns Ställe so vorstellen in unserem holzreichen Deutschland mit den gewaltigen Wäldern, die wir heute noch sehen. Aber im Nahen Osten ist ein Stall nie eine Holzhütte. Da ist Holz teuer. Da verwendet man entweder die natürlichen Höhlen oder man schlägt Höhlen in das weiche Gestein. Ein Stall im Nahen Osten war immer eine Höhle. Und ich habe eben gesagt, die Supernova erschien im März, nicht Weihnachten. Der Weihnachtstermin, den wir haben, ist eine recht späte Deutung. Man kann auch sagen, späte Zuordnung. Allein die Tatsache, dass die Hirten auf dem Felde lagen, als ihnen der Engel erschien, belegt, es kann nicht im Dezember gewesen sein, weil die Juden im November die Hirten in die Ställe getrieben haben und erst im März wieder rausgeholt haben. Also der Winter fällt komplett flach als Szenario für die Umstände bei der Geburt des Herrn. Nach jüdischer Erwartung wurde der Messias in dem Monat geboren oder soll er geboren werden, in dem Monat, in dem die Juden aus dem Ägyptenland geführt wurden, aus Ägypten geführt wurden, im Monat Nisan, März, April, wo auch das Pessachfest gefeiert wurde. Und die frühen Christen haben geglaubt, der Herr wurde am gleichen Tag geboren, an dem er auch am Kreuze starb, nämlich am Karfreitag, am 14. Nisan, am Vorabend des Passafestes. Nun haben die frühen Christen sich nicht mehr genau erinnert, in welchem Jahr der Herr gekreuzigt wurde. Einige glaubten im Jahre 29 nach Christus, einige glaubten im Jahre 30 nach Christus. Der 14. Nisan fiel im Jahre 29 nach Christus auf den 25. März. Und darum glaubten einige frühe Christen, der Herr wäre am 25. März auch geboren worden, und andere glaubten im Jahre 30 nach Christus, was wir heute für den korrekten Termin halten, da fiel der 14. Nisan, der Karfreitag, auf den umgerechnet 6. April. Das waren die beiden Termine, an denen die frühen Christen Weihnachten gefeiert haben. Können wir bei Origenes 3. Jahrhundert noch nachlesen. Aber die Römer haben als den bedeutenden Tag nicht den Tag der physischen Geburt verehrt, sondern den Tag der Zeugung. Der römische Kaiser Augustus, der im September geboren wurde, hat auf seine Münzen den Steinbock prägen lassen, weil er sagte, er ist Steinbock, weil er wurde im Dezember gezeugt und 9 Monate später geboren. Und so haben die römischen Christen, die dann doch etwas Schwierigkeiten hatten, Ostern und Weihnachten am selben Tag zu feiern, praktisch, oder Karfreitag und Weihnachten, haben dann einfach gesagt, nein, das war der Tag der Menschwerdung. Und so feiern wir heute noch Maria-Verkündigung am 25.3. und 9 Monate später Weihnachten. Und das erschien den römischen Theologen als sinnvoll, weil das war der Tag, an dem die Römer das Fest des unbesiegten Sonnengottes gefeiert haben, wo man den Sieg der Sonne über des Lichtes über die Dunkelheit, die Wintersonnenwende feierte. Das erschien ihnen als schöne Symbolik, was aber bei den Juden gar keine Symbolik hatte. Da war der Frühling das Bedeutende, nicht die Wintersonnenwende. Aber deswegen feiern wir Weihnachten immer noch im Dezember. Diejenigen, die wiederum den Tod Christi in das Jahr 30 datiert haben, auf den 6. April, die feierten 9 Monate später, am 6. Januar. Mittlerweile hat sich die Mehrheit der Christen auf den 24. oder 25. Dezember geeinigt, aber die einen feiern nach dem gregorianischen Kalender, wir, die anderen nach dem julianischen Kalender. Und da kommen die dann wieder auf den 6. Januar. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall sind beide Termine falsch. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde der Herr im März geboren, als auch die Supernova erschien. Und wir finden in frühen Hinweisen aus Jerusalem das Fest der Kinder von Bethlehem, die von Herodes ermordet wurden, am 19. Mai. wo wir wiederum, wovon ich eben gesprochen habe, diese etwa anderthalb Monate für den Weg von Persien ins Heilige Land, ein Monat bis anderthalb Monate, berücksichtigt finden. In der Tat müssen die Magoi Mitte Mai in Jerusalem angekommen sein. Und so spricht ein Element der Rekonstruktion für das andere. Seit dem 2. Jahrhundert ist die Verehrung der heutigen Geburtsgrotte in Bethlehem belegt. Sie wurde von Kaiser Hadrian dann in ein heidnisches Heiligtum umgewandelt, weil Hadrian alle jüdischen christlichen Heiligtümer paganisierte. Aber noch um 200 schreibt der Origenes, der frühe Theologe von Alexandria, was da gezeigt wurde, ist in der Gegend jedermann bekannt. Sogar die Heiden sagen jedem, der es hören will, dass in der besagten Höhle ein gewisser Jesus geboren wurde. Wir haben also am Ort der Geburt des Herrn eine starke Lokaltradition, die die Geburt auch verortete, auf eine ganz bestimmte Höhle hin verortete. Am Ende zu dieser ganzen Darstellung der davidischen Herkunft und der Verbindung nach Bethlehem noch ein Aspekt. Der Herr wurde zum Tode verurteilt, weil er ein Thronprätendant war. Man unterstellte ihm einen Aufstand. Und am Ende, auch wenn Pilatus nicht glaubte, dass er schuldig war, wurde er dann praktisch ja präventiv zum Tode verurteilt, weil er eben aus dem Hause David stammte. Und darum stand in der Kreuzesinschrift, und wir haben hier die Reliquie der Kreuzesinschrift, die in Rom verehrt wird, Jesus, der Nazarener, König der Juden, Rex Judeorum. Ich habe eben erwähnt, auch Herrenverwandte wurden von den Römern als Davididen, als Thronprätendanten verhört und teilweise auch hingerichtet. Wenn aber der Herr in der Tat aus dem Hause David stammte, dann war Maria kein simples Dorfmädel, sondern entstammte einer alten, traditionsbewussten, wenn auch verarmten Familie. Verarmten Adel haben wir ja auch heute. Da wird aber auch die Tradition hoch gepflegt, da wird Bildung, da werden Werte vermittelt, auch wenn viele adlige Familien völlig verarmt sind. Dann hatte die heilige Familie jeden Grund, dass sie nach Bethlehem reiste, und dann wurde sie auch von Kreisen unterstützt, die einen priesterlichen Messias aus Aaron und einen königlichen aus David erwarteten, die aber beide zusammenkamen, weil Maria die Linien von Aaron und David in sich vereint hat, eben auch den Essenern. Und dann ist die Kindheitsgeschichte, wie wir sie haben, in den Evangelien von Matthäus und Lukas völlig plausibel, historisch plausibel. Meine sechste These lautet, die Mariendogmen basieren auf gesicherter Überlieferung. Was sind die Mariendogmen? Wir haben vier Mariendogmen. Das erste Mariendogma, was auf dem Konzil von Ephesus bestätigt wurde. Konzilien bestätigen Vorstellungen und erheben sie in den Rang eines Dogmas. Sie erfinden keine Dogmen. Also das erste Dogma, was bestätigt wurde, war, Maria ist die Gottesgebärerin. Wir sagen die Gottesmutter. Dann wurde ihre Jungfräulichkeit vor, während und nach der Geburt für den Osten in Konstantinopel, für den Westen im Jahre 649 auf der Lateran-Synode bestätigt. Und dann viel später kamen die beiden letzten Mariendogmen, einmal von Pius dem IX., das Dogma der unbefleckten Empfängnis, was bedeutet, dass Maria vorab erlöst wurde und sündenfrei war vom Moment ihrer Geburt an. Und dann hat Pius der XII. Noch das Dogma der mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommenen, also das Dogma, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, 1950 definiert. In der Tat kann man Marias heilsgeschichtliche Bedeutung nicht unterschätzen. Denn ohne ihr Fiat, ohne ihr Einverständnis, denn Gott respektiert den freien Willen des Menschen, dann liegt der große Irrtum von Martin Luther, der den freien Willen des Menschen nicht akzeptierte, der nicht glaubte, dass der Mensch einen freien Willen hat. Martin Luther glaubte, im Menschen wirkt Gott gut und böse. Aber der freie Wille ist das Entscheidende. Und durch dieses Fiat, das Einverständnis von Maria, war überhaupt die Verwirklichung des göttlichen Heilsplanes für die Menschheit möglich. Maria war auch an den Eckpunkten der Heilsgeschichte dabei, bei der Verkündigung, bei der Geburt, beim Beginn des öffentlichen Wirkens der Hochzeit von Kana. Sie stand und litt unter dem Kreuz. Sie war Zeugin der Auferstehung, der Himmelfahrt. Und am Sonntag werden wir auch davon in den Kirchen hören. Sie war auch Zeugin der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Sie war Pfingsten dabei. Wie gesagt, sie hat auch in Golgatha mitgelitten. Ihr wurde die Kirche anvertraut, denn diese Stelle im Johannesevangelium war nicht nur eine juristische Angelegenheit, dass der Herr dafür sorgte, dass jemand zum Vormund seiner Mutter wird und sich um seine Mutter kümmert, sondern Maria wurde damit auch nicht nur dem einen Jünger, sondern den Jüngern der Kirche anvertraut. Maria wurde Mutter der Kirche. Und umgekehrt, Johannes, der für die Kirche stand, für die Jünger stand als Repräsentant, ihm wurde gesagt, hier, siehe, deine Mutter. Maria wurde die liebende und betende Mitte der Urgemeinde. Das war ihre Aufgabe. Sie wurde die Mutter der Kirche, unsere Mutter damit auch. Uns anvertraut und wir ihr. Aber wir sehen hier in der Ikonografie der Ostkirche, Himmelfahrt haben wir letzte Woche gefeiert, in der Mitte der Augenzeugen der Himmelfahrt des Herrn Maria. Pfingsten, hier eine Buchmalerei aus der Bodenseeregion, Maria, St. Gallen, Maria in der Mitte der versammelten Jüngergemeinschaft. Aber dieses unglaubliche Mariendogma, was Pius XII. Verkündet hat, von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele, ist das eine fromme Legende? Oder steckt auch dahinter eine historische Wirklichkeit? Der Ort, wo die Tradition der Christenheit die Aufnahme Mariens in den Himmel verortet, dort steht heute diese schöne Dormitio-Abtei auf dem Berge Sion, die von deutschen Benediktinern geführt wird. Dort soll Maria entschlafen sein. Der Ort, hier ist nochmal die Dormitio-Abtei, liegt mitten auf dem Berg Sion. Und der Berg Sion ist nicht irgendein Ort in Jerusalem, sondern er war im ersten Jahrhundert das Essener-Viertel von Jerusalem. Ganz spannende, ganz interessante Angelegenheit. Und wir finden bei Flavius Josephus die Erwähnung, der König Herodes hätte den Essenern, die er wohl auch hochgeachtet hat, dieses Stadtviertel geschenkt, und weil die Essener aber nicht, die waren sehr auf religiöse Reinheit, auf rituelle, kultische Reinheit bedacht, durch die Stadttore gehen wollten, durch die auch Heiden gingen und Tiere getrieben wurden und wie auch immer, haben sie ein eigenes Stadttor gebraucht für ihr klosterähnliches Stadtviertel, und dann wurde in die Stadtmauer ein neues Tor geschlagen, nur für sie, und das hat man ausgegraben. Das hat der deutsche Südtiroler Benediktinerarchäologe Bargil Pixner ausgegraben, und in unmittelbarer Nähe hat er eine ganz große Doppelmikwe gefunden. Eine Mikwe ist ein jüdisches Reinheitsbad. Die Juden waren seit der Erbauung des dritten Tempels, seit sie spürten, der Messias wäre kommen, geradezu besessen von kultischer Reinheit. Und das bedeutete für die Juden kultische Waschungen in jeder Form. Steingefäße, mit denen Gegenstände rituell gereinigt werden konnten, aber auch selber Bäder, Reinigungsbäder, in denen man sich selber kultisch reinigen konnte. Rund um den Tempel waren diese großen Mikwen, aber nirgendwo vor einem Stadttor, weil ein Stadttor war ja kein religiöser Ort. Dass hier neben einem Stadttor eine Mikwe liegt, kann nur bedeuten, dass hier ein ganz besonderes Viertel lag, und es war keine normale Mikwe. Die normalen Mikwen hatten Stufen, waren Becken mit Stufen, aber hier gibt es eine Doppeltreppe, einen Eingang und einen Ausgang. Das war für die besonders Gläubigen. Das haben wir nur gefunden an zwei Orten, im Palast des Hohepriesters und in Qumran am Toten Meer, im Essener Kloster am Toten Meer. Also diese 150-prozentig auf rituelle Reinigung achtenden Essener wollten nicht mit den gereinigten Füßen über dieselbe Treppe wieder hochsteigen, mit der sie unrein hineingestiegen waren. Und darum belegte also diese Doppelmikwe die essenische Präsenz auf dem Berge Sion, der Heimat der Urgemeinde. ist eine ganz interessante Verbindung. Überhaupt, dass das letzte Abendmahl an dem Tag gefeiert werden konnte, an dem wir heute noch den Gründonnerstag feiern, belegt, dass es in einem essenischen Kontext stattgefunden hat. Warum? In der Stunde, in der der Herr am Kreuze starb, wurden die Opferlämmer für das Pessachmahl im Tempel geschlachtet. Freitagnachmittag, 3 Uhr. Wie aber können die Jünger des Herrn einen Abend vorher schon ihr Pessachmahl gefeiert haben? Im Judentum war Pessach eine Sederfeier im Pessachmahl mit großen Vorbereitungen, rituellen Reinigungen. Es durfte nirgendwo ein Brotkrümel sein. Jede Nische wurde sauber gemacht. Alles musste Pessach-Koscher, also Pessach-rein gemacht werden, mit großen, umständlichen Vorbereitungen verbunden. Kein gläubiger Jude hätte das einen Tag früher gefeiert. Wäre unmöglich. Es sei denn, man folgte einem anderen Kalender. Es gab in Jerusalem im Jahre 30 nach Christus 2 verschiedene Kalender. Es gab den Mondkalender der Tempellobby der Sadduzäer und Pharisäer. Und Mondkalender, wir wissen das, die Muslime haben heute noch einen Mondkalender, darum ist Ramadan in jedem Jahr an einem anderen Termin. Oder auch Ostern geht nach Mondkalender. Genau wie das Pessachfest der Juden nach einem Mondkalender geht. Und darum ist Ostern in jedem Jahr an einem anderen Termin. Aber die Essener hatten einen Sonnenkalender. Bei ihnen war in jedem Jahr der 14. des Monats Nisan, unabhängig vom Stand des Vollmondes, der Pessachtag. Und in diesem Jahr, im Jahre 30 nach Christus, fiel dieser 14. Nisan schon auf den Mittwoch vor dem Tempel Pessach. Und nun auf einmal macht die Frage der Jünger einen Sinn. Sie fragten den Herrn, als sie in Bethanien in der Woche vor Pessach mit ihm beisammen waren, Herr, wo feiern wir denn unser Pessach? Und der Herr sagte, ich werde euch sagen, wie ihr das herausfindet. Ihr geht in die Stadt, an den Brunnen und ihr seht dort einen Mann, der einen Wasserkrug trägt und dem lauft ihr hinterher und dort werdet ihr den Ort finden, an dem ich Pessach feiern werde mit euch und im Endeffekt, das dichte ich nun hinzu, werdet ihr auch den Termin mitgeteilt bekommen, wann das möglich wäre. Und da denken wir, wo wir keine Ahnung vom Orient haben, ja wie soll man an einem Brunnen einen bestimmten Mann finden, der Wasserkrüge trägt, ne? In unserer Kultur tragen wir Herren der Schöpfung ja die Mineralwasserkisten für die Damen die Treppe hoch, oder? Machen wir doch hoffentlich. Aber nicht im Judentum, nicht im Orient. Im gesamten Orient war Wasserholen Aufgabe der Frauen. Es wäre undenkbar, dass ein verheirateter Jude seiner Frau das Wasser vom Brunnen in das Haus trägt. Das war Frauenarbeit. Es gab nur eine Ausnahme. Eine zölibatäre Männergruppe, wo es keine Frauen gab. Und ich meine nicht ihren Orden, ich meine eine Vorläuferbruderschaft, die Essener, die dort in dem Essenerviertel eine Art Kloster gehabt haben. Und die haben natürlich einen der ihren geschickt und den konnte man unter den vielen, vielen Frauen natürlich sofort erkennen und dann hinterher. Und es geht die Treppe hoch ins Zionsviertel und dort fanden die Jünger den Raum in einem Gästeraum der Essener, wo sie dann einen Tag nach den essenischen Pessachfeiern, nämlich am Donnerstagabend, ihr Pessachmahl feiern konnte, was ein ganz besonderes Fest war. Der zweite Tag von Pessach bei den Juden war der Tag Omer, den Tag, wo man Dank sagte für das Brot, für die Ehren, für das Brot. Und genau das finden wir, Danksagung, im Begriff der Eucharistie. Eucharistie bedeutet Danksagung. Und der Herr nahm das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Das Brot, warum? Weil das Teil der jüdischen Omer-Feierlichkeiten, der Omer-Zeremonie war, dass man für die neuen Ehren und das neue Brot Gott dankte. Und insofern ist die Begründung der Eucharistie nicht in der essenischen Pessachnacht, sondern an einem Termin, der dazwischen lag, zwischen dem jüdischen und dem essenischen, weil der Herr war ja kein Prophet einer bestimmten Sekte, einer bestimmten Gruppe, sondern hat einen Termin dazwischen gewählt, als Kompromiss, dass er für beide gekommen war, aber dann auch noch diesen wunderbar symbolischen Termin, wo man für das Brot dankte, das Brot des Lebens, Bethlehem, Haus des Brotes, und nun die Eucharistie, Danksagung. Also eine ganz schöne, tiefe Symbolik, die er da gewählt hat für den Tag, an dem er die Eucharistie begründete. Und der Ort, an dem das geschah, blieb in der Urgemeinde in Erinnerung. Im Gegenteil, wir lesen in der Apostelgeschichte vom Pfingsten, viele, viele Priester, 3000 Priester wurden bekehrt. Es waren keine sadduzäischen Priester, es waren essenische Priester, weil es war ja oben auf dem Berge Sion. Und wir lesen in der Kirchengeschichte vom Eusebius von Caesarea, dass dann vor der Zerstörung von Jerusalem die Urgemeinde die Stadt verlassen hat, vor dem jüdischen Aufstand, aber dann wieder kam 3 Jahre nach der Zerstörung von Jerusalem und auf dem Berge Sion, am Ort, wo das letzte Abendmahl war, eine kleine Kirche Gottes gebaut hat. Und die haben wir noch heute. Dieser Raum hier wird heute als Abendmahlsaal verehrt in Jerusalem. Und darunter liegt eine Synagoge mit dem angeblichen Grab von König David. Kann es gar nicht gewesen sein. Die Juden haben keine Könige, auch nicht König David, innerhalb der Stadtmauern bestattet. Es ist ein Scheingrab, ein Kenotaph. Aber es kann keine jüdische Synagoge gewesen sein, weil die Tora-Nische zeigt nach Norden. In jeder jüdischen Synagoge zeigt die Tora-Nische nach dem Tempel. Und der Tempel liegt genau im Osten vom Berg Sion. Das kann man mit bloßem Auge erkennen. Warum sollen gerade dort, wo man es mit bloßem Auge erkennen kann, die Juden die Tora-Nische nicht zum Tempelberg, sondern nach Norden hin gebaut haben? Klare Antwort, da liegt Golgotha. Der neue Tempelberg, auf dem das letzte Opfer, das Lamm Gottes, geopfert wurde. Und darum kann man sagen, das war eine judenchristliche Synagoge, die hier noch heute erhalten ist. Übrigens erbaut mit Steinen vom Tempel, vom herodianischen Tempel. Ganz tiefe Symbolik, die von den frühen Christen hier verwendet wurde. Und hier in diesem Glockenturm der Domitio-Abtei ist noch ein großer Stein eingelassen, wo die Christen, die orientalischen Christen sagen, das stammt vom Haus der Maria. Die Geschichte von der Entschlafung Mariens berichtet, Maria hätte vor ihrem Tod, als sie spürte, der Tod würde kommen, als ein Engel ihr den Nahen den Tod verkündet hatte, hätte noch ein Bad genommen. Nicht etwa, weil sie noch entspannen wollte, bevor sie stirbt, oder frisch gewaschen sterben wollte. Im Judentum war ein Bad natürlich eine Reinigung, eine rituelle Reinigung. Genau wie wir die Krankensalbung empfangen, genau wie wir vielleicht nochmal die heilige Eucharistie empfangen, bevor wir sterben, also geheiligt sein wollen, vielleicht beichten, bevor wir sterben, haben die Juden, wenn der Tod nahte, sich nochmal rituell gewaschen. Und Maria war in erster Linie natürlich Jüdin, im Tempel groß geworden. Und interessanterweise hat man unter der Domitio-Abtei lauter kleine, einfache Häuser gefunden, von Menschen, die ganz einfach gelebt haben, aber tief fromm waren. Bei jedes von den kleinen Häusern hatte eine eigene Mikwe, ein Reinigungsbad. Und eine solche kleine private Mikwe könnte das Bad gewesen sein, in dem Maria sich rituell gereinigt hat, bevor sie dann entschlief. Der Ort, wo Maria entschlief, wurde von den Christen heilig gehalten. Wir finden hier aus dem 7. Jahrhundert in den Schriften von Arkulf, einem Bischof, der nach Jerusalem pilgerte, eine Darstellung des dortigen Heiligtums auf dem Berg Sion, unter anderem den Ort, wo hier ist die heilige Maria entschlafen. Neben anderen Heiligtümern, die man dort aufstellte, hier ist der Heilige Geist Pfingsten herabgekommen, hier fand das letzte Abendmahl statt und so weiter und so fort. Und genau an der Stelle haben heute in der Krypta der Domitio-Abtei die deutschen Benediktiner diese wunderschöne, lebensgroße Darstellung der entschlafenden Maria angebracht. Und dann, nachdem Maria dort auf dem Berg Sion entschlafen war, so sagt es die Überlieferung, trugen die Apostel sie ins Kidron-Tal, wo auf der anderen Seite am Hange des Ölberges ihr Grab lag. Und das wird heute noch verehrt. Das Grab von Maria finden wir direkt neben der Gethsemane-Grotte. Hier haben wir die Gethsemane-Grotte und hier haben wir das Mariengrab. Und hier im Hintergrund erhebt sich der Ölberg. Da steigt man viele Treppen herab und findet dann in der Mitte in den Stein geschlagen die Überreste der Grabkammer, in der der Überlieferung nach Maria aufgebahrt wurde. Interessanterweise entsprechen diese Begebenheiten genau dem, was der früheste Bericht von der Entschlafung der Gottesmutter aus dem 2. Jahrhundert von ihrer Grablegung behauptet. Hier nochmal, wir sehen hier die Grabbank Richtung nach Osten hin, hier ist der Norden. Das war eine jüdische Grabanlage und das war eine Kammer im Rahmen einer jüdischen Grabanlage. Diese Quelle aus dem 2. Jahrhundert, die früheste Quelle von der Entschlafung Mariens, berichtet, ein Engel wäre den Aposteln erschienen und hätte ihnen aufgetragen, nehmt die Herrin Maria an diesem Morgen und geht von ihr fort von Jerusalem auf die Straße, die zum Ende des Kidron-Tales auf dieser Seite des Ölberges führt, wo Höhlen sind, eine große Außenhöhle, eine weite im Innern und eine kleine Höhle ganz im Innern mit einer erhöhten Bank auf der Ostseite, geht dorthin hinein und legt die Gesegnete auf diese Bank. Allein die Tatsache, dass Maria als Mara Maria, als Herrin Maria bezeichnet wurde, wo man seit dem 3. Jahrhundert Theotokos, die Gottesgebärin, schon sagte, der Titel, der dann im 5. Jahrhundert in Ephesus bestätigt wurde, den finden wir werden es gleich noch hören, schon im 3. Jahrhundert. Aber Mara Maria, das ist dieser aramäische Titel, der ja nur von den frühen Christen verliehen wurde, die Herrin Maria. Und wie gesagt, die Begebenheiten dieser jüdischen Grabanlage, die wir haben, entsprechen dieser Schilderung. Wir haben hier die Vorkammer, wir haben eine Hauptkammer und wir haben dann die kleinen Grabkammern, die in der ursprünglichen Anlage von dort abgezweigt sind. Also wer auch immer das geschrieben hat, muss diese Grabkammer sehr gut gekannt haben. Und der Bericht sagt weiter, die Jünger hätten dort die Gottesmutter auf der Grabbank gebettet und dann das Grab verschlossen. Alle 11 war der 12. Der heilige Thomas, der hatte einen weiteren Weg von Indien her und der hatte eine Verspätung. Das Motiv kennen wir ja, der kam ja immer zu spät. Das Motiv kennen wir aus dem Johannesevangelium und er wollte aber Abschied nehmen von der Gottesmutter. Und was machte er? Die Jünger sagten, gut, du darfst noch mal Abschied nehmen, haben das Grab noch mal geöffnet, er ging hinein und auf ihrem, ja, ich habe noch ein paar Folien. Und auf ihrem Grab lagen Rosen. Und ein Engel verriet den Jüngern, die Gottesmutter ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Nun können wir natürlich sagen, das war eine mythologische Vorstellung. Aber immerhin, der Text, den wir haben aus dem 2. Jahrhundert, enthält eine Symbolsprache der Judenchristen aus dem 2. Jahrhundert. Genaue archäologische Angaben ist seit dem 4. Jahrhundert ist die Verehrung dieser bestimmten Stelle bezeugt. Wir dürfen diesen Bericht auch nicht einfach von der Hand weisen. Was dahinter steht, ist eine tiefere Bedeutung. Wir finden die schönste Darstellung von Maria Himmelfahrt nicht etwa in dieser syrisch-christlichen Ikone oder auch in irgendeiner anderen westlichen oder östlichen Ikone, sondern auf einem Sarkophag aus dem 4. Jahrhundert, den man in Saragossa, dem ältesten spanischen Marienheiligtum, gefunden hat, wo Maria in der Mitte der 12 ist und auf einmal kommt eine Hand aus dem Himmel und greift nach ihr und entrückt Maria aus der Mitte der 12. Und die schönste Erklärung für Mariens Aufnahme in den Himmel hat eigentlich der ukrainische, griechisch-katholische Bischof Petro Krick mal gefunden. Weil die Liebe nicht sterben kann, muss Christus, der die Liebe ist, jeden, der ganz in der Liebe lebt, zu sich hochholen, zu sich hochziehen. Und wer lebte denn mehr in der Liebe als Maria, seine Mutter? Und darum ist theologisch die Vorstellung von der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel mit dem Leib, weil ihr Leib ja nicht sündhaft war und darum nicht unter dem Fluch Adams fiel. Sie war vorab erlöst. Ist es theologisch plausibel und vielleicht auch historisch plausibel? Auf jeden Fall eine der ältesten Traditionen der Kirche. Und nun komme ich zur letzten These der siebten. Die Marienverehrung ist keine spätere Erfindung der Kirche, vielleicht im 5. Jahrhundert, wie kritische Theologen behaupten, nach dem Konzil von Ephesus, vielleicht als Kompromiss zur Antike, dem heidnischen antiken Glauben mit den vielen Muttergottheiten, von denen ja eine, die Artemis, auch in Ephesus verehrt wurde. Nein, die Marienverehrung ist so alt wie die Kirche und wir haben einen Beleg im Lukas-Evangelium, was um das Jahr 60 herum geschrieben wurde, wenn wir dem Evangelium glauben und nicht der historisch-kritischen Exegese, die alles sehr spät datiert, aber die Überlieferung der Kirche sagt, das Lukas-Evangelium entstand vor der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte endet im zweiten Jahr nach der Ankunft des heiligen Paulus in Rom im Jahre 62, also muss irgendwann vorher das Evangelium geschrieben worden sein. Und da wird Maria in den Mund gelegt oder da sagt Maria, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Was wäre das für eine anmaßende Behauptung, wenn das nicht schon lange der Fall gewesen wäre? Es kann da nur stehen, weil Maria schon zu diesem frühen Zeitpunkt von der gesamten Christenheit, die damals noch klein war, aber von der gesamten Christenheit gepriesen wurde, selig gepriesen und verehrt wurde. Und in der Tat finden wir Darstellung Mariens schon in den frühesten Beispielen der christlichen Kunst in den römischen Katakomben. Schon im 2. Jahrhundert diese beiden Darstellungen. Einmal die Anbetung durch die Könige, durch die Magoi mit diesen typisch persischen Kappen und dann hier auch Maria mit dem Kind. Bileam war daneben. Aber auch Maria als Adorantin, Maria mit dem Zeichen, diese orthodoxe Immanuel-Darstellung, 2., 3. Jahrhundert römischer Katakomben. Aber auch auf dem Gebiet der Verkündigungsbasilika fand man klare Hinweise einer Verehrung dieser Stätte seit dem 2. Jahrhundert, als eine judenchristliche Synagoge entstand, wo ja neben dem einstigen Heiligen Haus im Gebiet vor der Verkündigungsgrotte und man hat auf dieser ursprünglichen Mauer hier, die aus dem 2. Jahrhundert stammt, Graffiti gefunden, Pilgerinschriften. Unter anderem das Kaire Maria, das Ave Maria, das griechische Ave Maria ist ja viel schöner, es bedeutet freudig Maria. Nicht Ave Maria im Sinne von gegrüßet seist du Maria, sondern freudig Maria. Das Element der Freude, aber dann auch hier in einem Graffito aus dem 3. Jahrhundert, kniend unter der heiligen Stätte Mariens, schrieb ich dort die Namen, irgendwelche Namen, und verehrte ihr Bild. Eine Marienverehrung und die Verehrung einer Marienikone, Eikos-Ikone, schon im 3. Jahrhundert, lange vor Ephesus. Und dann kann man fragen, welche Bilder? Die frühesten Marienikonen, die älteste Marienikone, die wir haben, wird in Rom verehrt, die Advocata. Die Advocata diente als Vorbild im 5. Jahrhundert für diese uralte römische Madonna mit Kind, weil man auf dem Konzil von Ephesus gleichzeitig mit der Bestätigung des Marientitels der Gottesgebärerin auch gesagt hat, wir müssen Maria aber verehren als Hodegetria, als Wegweiserin, als eine, die auf ihren Sohn verweist, um zu verhindern, dass Maria als zweite Göttin praktisch verehrt wird, um zu verhindern, dass Maria alleine verehrt wird, stellt Maria immer mit dem Kinde dar. Und hier sehen wir in dieser römischen Ikone, wie man versucht hat, von der Perspektive her, dieses Bild zu imitieren, sogar die Handhaltung ist geblieben, aber hier haben wir die Handhaltung einer Orantin, einer Betenden. Und hier hat man die eine Hand beibehalten, die zeigt nun auf den Herrn und hat die andere Hand einfach umgedreht und die umschließt nun das Kind. Aber eindeutig diente diese Darstellung der betenden Maria als Vorbild für die Ikone der Madonna mit dem Kind. Sie muss also älter gewesen sein. Die römische Überlieferung behauptet, die Advocata-Ikone wäre vom heiligen Lukas gemalt worden. Das kann natürlich niemand überprüfen, der hat nicht unterschrieben. Aber wir können kunstgeschichtlich betrachten, welche Geschichte die Advocata hat, welche Herkunft sie hat, wie wir sie datieren und einordnen können. Die Advocata ist in einer Maltechnik hergestellt worden, die man Enkaustik nannte. Das ist die Malerei mit heißen Wachsfarben, die von den Ägyptern entwickelt wurde für Mumienporträts. Und wir finden seit dem 1. Jahrhundert in Fayum, in der Oase Fayum in Ägypten, hat man hunderte Beispiele dieser wunderschönen enkaustisch gemalten Mumienporträts gefunden, die von der Perspektive her und vor allen Dingen von der Maltechnik her schon der Advocata entsprechen, mit einem großen Unterschied. Die Advocata hat ein sehr viel runder gemaltes Gesicht. Diese Pausbacken, muss man schon sagen, die wir in der ägyptischen Malerei nicht finden. Diese Pausbackigkeit ist typisch für die syrische Kunst. Die haben wir hier auf Mosaiken, die in Antiochia gefunden wurden. Und darum kann man sagen, die Advocata wurde in den frühen Jahrhunderten gemalt von einem syrischen Künstler, der in Ägypten eine ägyptische Technik erlernt hat. Eine ägyptische Maltechnik. Das kann der heilige Lukas gewesen sein. Warum? Der heilige Lukas war der Überlieferung nach Syrer aus Antiochia. Aber was war er? Vom Beruf Arzt. Und die guten Ärzte haben damals in Ägypten studiert, wo die bedeutendsten medizinischen Hochschulen der antiken Welt waren. Und darum war der heilige Lukas ein Syrer, der mit einiger Wahrscheinlichkeit in Ägypten studiert hat. Es könnte hinkommen, einen Beleg haben wir keinen. Aber wir haben, vorletzte Folie, aber wir haben klare Hinweise darauf, dass Maria in Ägypten schon ganz, ganz früh verehrt wurde, im dritten Jahrhundert wurde schon das heute noch gebräuchliche Subtuum Praesidium, unter deinen Schutz und Schirm, kennen wir alle, das wurde schon im dritten Jahrhundert gebetet. Man fand in einem ägyptischen Grab aus dem dritten Jahrhundert dieses Papyrusfragment mit dem Textfragment: unter deiner Barmherzigkeit flüchten wir uns, Gottes Gebärerin, unser Flehen weise dich zurück in der Not, sondern rette uns in Gefahr, du einzig reine, einzig Gesegnete. Das dritte Jahrhundert war für die Christenzeit eine Zeit der großen Verfolgungen. Decius, Valerian, Diokletian, da gab es nach ägyptischer Überlieferung über 800.000 Märtyrer. 800.000 Christen sind in den Tod gegangen, weil sie nicht den heidnischen Göttern opfern wollten. Und da gab den frühen Christen Maria Trost. Diese frühen Christen, die das Martyrium erlitten haben, haben Maria als ihre Fürsprecherin angerufen. Und da kann man wirklich sagen, der Begriff Theotokos, allein schon Gottesgebärerin, das alles hat mit Ephesus gar nichts mehr zu tun. Ephesus hat das nur bestätigt. Die Marienverehrung, auch die Anrufung von Maria als Fürsprecherin, ist wirklich so alt wie die Kirche. Und in diesen wilden Zeiten der Christenverfolgung hat Maria den Gläubigen Halt gegeben. Maria ist die Trösterin der Betrübten, wie man in Keveler sagt, die Consolatrix Afflictorum, ist die Mutter der Barmherzigkeit und war es immer schon für die gesamte Christenheit, gerade in Tagen der Verfolgung und gerade bei den orientalischen Christen, von denen ja auch viele nach Deutschland geflohen sind, nach Europa geflohen sind, merkt man doch diese tiefe marianische Frömmigkeit, die zeigt auch heute in Zeiten der Verfolgung, wird Maria gerade von dem Verfolgten so inbrünstig verehrt. Und wir können sicher gehen, kein Gebet, was Maria um ihre Fürsprache anruft, ist verloren. Wir sind zum Ende unseres Vortrages gekommen, aber ich möchte noch an etwas erinnern. Das Thema war ja Mutter der Barmherzigkeit. Und da erinnert mich diese wunderschöne Advocata-Ikone von Rom immer auch an das Salve Regina, wo wir lesen von den Augen der Gottesmutter. Wende deinen barmherzigen Blick auf uns, hochheilige Gottesmutter. Ich denke, der Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo et Spes Nostra, Salve a te clamamus et sulis filia Efe, a te suspiramus, sementes et flentes in hac lacrimarum valle, ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculus. Deine barmherzigen Augen richte auf uns. Das wurde inspiriert von der Verehrung der Advocata. Wir lesen ja in römischen Chroniken, dass die Advocata schon im 7. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert vom heiligen Papst Gregor in Prozessionen durch die Stadt getragen wurde. Und da denke ich, irgendwann im Mittelalter wurde auch der Salve Regina inspiriert von diesen Augen der Barmherzigkeit. Die Augen der Mutter der Barmherzigkeit, die uns in diesem Tal der Tränen anschaut, die möge uns auf allen Wegen begleiten. Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, kann auch aus dem Jahr der Barmherzigkeit nicht weggedacht werden. Es wäre schön, wenn wir gleich vielleicht mit dem Salve Regina oder einem marianischen Gebet beenden würden. Ich möchte noch eben auf das Buch hinweisen. Alles, wovon ich heute gesprochen habe und viel, viel mehr, kann Ihnen hier nur auf der Oberfläche etwas vermitteln, steht in diesem schönen Buch. Ich habe nun eben erfahren, dass wir beide, die Buchhandlung hier, die Klosterbuchhandlung, ich auch, auf eine Lieferung warten. Ich hatte schon vor 10 Tagen etwa beim Verlag eine neue Lieferung dieses Buches bestellt, ist bisher nicht eingetroffen. Ich denke, das Buch wird mal wieder nachgedruckt, ist mittlerweile schon die 5. Auflage, ist hier auch noch nicht eingetroffen, aber 2, 3 Exemplare hat man hier. Alles andere, ich denke, die Klosterbücherei nimmt gerne ihre
Bestellung entgegen. Ja.
Kann man bestellen. Alles, was Sie über Maria erfahren wollen oder was Sie heute gehört haben, finden Sie in diesem Buch. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Wer noch Fragen hat, ich stehe Ihnen gerne gleich noch für Fragen zur Verfügung.
Wir gehen dann ins Gasthaus hinunter.
Genau,
Stock tiefer.
Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir den Vortrag beenden würden mit einem marianischen Gebet. Ich danke
Machen
Ihnen
wir sehr gerne.
Gottes Segen und Mariens Vorsprache. Danke für eure Aufmerksamkeit.